Okay, dann sag mal die ersten Worte. Mensch, hätte man es gedacht, es ist wieder Donnerstag, es ist wieder Podcast-Zeit. Es heißt, wer ausschlägt, muss auch einscheißen können. Das Ganze mit Lara Likör und mit meiner Habibi-Wenigkeit.
Achso, ja, und mit DC Mark natürlich.
Ja, ach Gott, was soll der Geiz? Guck mal. Das Ganze schon mal euch abzuholen. Also wir haben uns beide schon in weihnachtliche Gefilde begangen. Lara sitzt mir mit dem wunderbaren, ich möchte sagen, farblich kaum Hallo schreienden Hoodie und zwar gegenüber in einem wunderschönen Pink. Ich habe mir heute...
Ich muss gerade mal gucken, was du da anhast. Ich kann das jetzt hier... Ah, okay.
Habibi und Latina auf Aperol und Caipirinha. Schlechte Wortwitze.
Auch nicht schlecht. Das ist deine Wiedergutmachung quasi für deinen... Für deinen interkulturellen Ausbruch letzte Woche am Hauptbahnhof.
Genau, genau. Und noch das, was später Gott sei Dank auch auf deines Ratens rausgeschnitten wurde, wo ich glaube, das, was ich aussagen wollte, relativ beschissen in Worte gefasst habe. Ja.
Aber das Gute ist, die Folge, wo ich was rausgeschnitten habe, die kommt ja erst noch.
Oh.
Ist das verwirrend mit diesen nicht chronologischen Aufnahmen? Also wenn ihr wüsstet, vielleicht die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, die oder die ihr jetzt gerade hört, die haben wir vielleicht schon im August aufgezeichnet. Vielleicht aber auch nicht.
Es könnte aber auch sein, dass Thomas Gottschalk am Samstag seine letzte Wetten-Das-Sendung hat, was auch bei dir ja für Begeisterungsstürme ungeahnten Ausmaßes gesorgt hat, möchte ich es mal kurz nennen.
Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, selbst wenn wir diese Folge jetzt aufgezeichnet hätten im August, hätten wir wahrscheinlich ungefähr 1:1 voraussagen können, wie Thomas Gottschalk sich verhalten hätte beim wunderschönen Wetten das, was jetzt am Samstag stattfand. Also ich glaube, so wirklich überrascht war eigentlich niemand.
Die goldene Frage ist, hast du es denn in irgendeiner Art und Weise gesehen? Also ich habe wirklich natürlich nur so die klassische danach findende Berichterstattung gesehen. Es war jetzt nichts, was mich jetzt da irgendwie groß gewundert hätte. Wie gesagt, ich glaube, an der Stelle ist es vielleicht sogar die Entscheidung ganz gut gewesen, dann eben doch, ich sage jetzt mal, das Pferd nicht endlos tot zu reiten. Auch wenn es eigentlich schon...
Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, das Pferd ist seit Jahren tot.
Das ist seit Jahren
tot. Also da muss man mal wirklich sagen, man macht ja immer Witze über Cher. Also ich muss ehrlich sagen, Cher hat sich für das Alter gut gehalten. Tommy Nieso.
Mega mäßig, nee, also ich habe es schon auch irgendwie hier und da so ein bisschen gehört, gesehen. Ich glaube, es war so mal noch die letzte Reminiszenz an das wunderschöne große Fernsehen, was irgendwie vielen von euch vielleicht schon auch gar nicht mehr so als großes, tolles Fernsehen in Erinnerung ist, weil es halt einfach wirklich bei YouTube und sämtlichen Streaming-Plattformen durchaus die besseren und, wie ich auch finde, irgendwie kreativeren Alternativen gibt, als das, was halt, ich sag jetzt mal so, Deutschland in den 80er und 90ern herbeigebracht hat. Ja, hast du es direkt gesehen oder ist dir wirklich nur das Ganze im Zuge von der ein oder anderen Berichterstattung oder Videos aufgefallen?
Spreche mit du fragst von DJ zu DJ mich, ob ich eine Samstagabendshow geguckt habe. Natürlich habe ich es nicht gesehen. Also ich finde es so wahnsinnig faszinierend, weil ich glaube, da sind auch unabhängig von Thomas Gottschalk persönlich einige Köpfe gerollt beim ZDF, vor allen Dingen bei den Leuten, die sich gedacht haben, wir müssen irgendwie das junge Publikum mit ansprechen und brauchen mal wieder mehr stattfinden auf Social Media, lass uns mal Shirin David einladen. Weil ich sag mal so, der Plan ist aufgegangen, aber ich glaube nicht ganz so, wie man sich das vorgestellt hat. Also man hat sehr, 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 sehr viel Social-Media-Präsenz jetzt für Wetten, dass. Und es kursieren sehr, sehr viele Ausschnitte, aber es sind halt dummerweise auch nur Ausschnitte, die die Show so dastehen lassen, als wäre es jetzt wirklich die große sexuelle belästigungsweise alter Cis-Mann-Show gewesen. Und die war es ja irgendwie auch.
Ich wollte gerade sagen, also quasi eine relativ realistische Einschätzung der ganzen Geschichte, ja. Nee, ich habe das ja im Vorfeld auch so ein bisschen mitbekommen mit allem. Ja, für alle, die es jetzt gar nicht mitbekommen haben, zum Beispiel hat halt Helene Fischer aufgrund ihres Jubiläums von 10 Jahren Atemlos durch die Nacht das Ganze nochmal in so einer Anniversary-Version mit Shirin David aufgenommen. Und die beiden haben das halt da auch...
Der Beat geht so ein bisschen in die Richtung Chiago. Also ich finde es wirklich sehr, sehr... Ich finde es krass. Ich finde es so krass, wie einfach wirklich... Also du hättest das eine KI nie besser machen lassen können. Zu sagen, wir brauchen neue Zielgruppe für Helene. Das hat der sowas, die verkauft ja jetzt schon Karten für 2026. Also da haben wirklich Leute sich gedacht, wir haben Helene Fischer schon wirklich eigentlich tot gemanagt, Aber das treibt man jetzt nochmal auf die Spitze und machen wir hier wirklich Zielgruppenoptimierung vom Allerfeinsten. Und ich finde es, es ist, glaube ich, das schlimmste Stück Musik. Also, mir fehlen ein bisschen die Worte. Wenn mich jemand gefragt hätte, wie könnte man Atemlos noch schlechter machen und noch nerviger, dann hätte ich genau das vorgeschlagen, denke ich. Wahrscheinlich, nee, weil das ist ja dann doch zu offensichtlich und zu stumpf, aber...
Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man also Sachen, okay, das mag in der, deswegen heißt es ja irgendwie Musikindustrie, ich finde es immer ein bisschen nervig, wenn du Sachen wirklich direkt anhörst, dass die mehr oder weniger direkt konzepttechnisch in irgendeiner Plattenfirmen-Etage, keine Ahnung, Sony oder Universal entstanden sind, wo man halt wirklich gesagt hat, okay, wir klatschen jetzt einfach mal alles zusammen, was hier noch irgendwie erfolgreich ist. Wir wissen, dass auch durchaus, was ja nicht schlimm ist, dass man Geld nicht abgeneigt ist, aber das ist ja nun mal bei Shirin durchaus auch, sag mal, der Fall. Ist trotzdem super,
bei Helene
Frau,
überhaupt
alles
nicht.
Passt. Aber bei Helene überhaupt nicht. So.
Da geht's nur um die Kinder und die Straßenhunde.
Da geht's nur um die
in
Kinder.
Rumänien.
Und entsprechend war es dann irgendwie auch, ich glaube, dann nicht so zu erwarten. Ja, also ich würde mal für mich so final zusammenfassen. Also wenn das, ich habe es früher wirklich echt auch immer gerne geschaut, was aber eben auch ein bisschen am Mangel an Alternativen lag, würde ich jetzt das mal ganz knallhart so sagen. Und ja, man verklärt ja dann manchmal so ein bisschen die Vergangenheit und denkt sich, ach Mensch, guck mal, wie schön dies und das war. Und ich glaube, dort ist es jetzt auch okay, wenn man einfach mal einen Deckel drauf macht und sagt, ja, ich glaube, da brauchst du jetzt auch nicht nochmal eine Reinkarnation mit irgendwie einem neuen dynamischen Moderatoren-Duo oder whatever. Sondern ich finde einfach, ja, alles seine Zeit, aber die Zeit ist halt jetzt vorbei. Und ich sag mal, gibt hier noch andere tolle Formate, die da irgendwie reinknallen. Und von daher, ja, goodbye, Wetten, dass.
Andere tolle Formate. Also es klingt ja so, als wäre Wetten, dass ein mega tolles Format. Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne Wetten, dass aus der Kindheit und finde das auch total krass, wie ich das selber nostalgisch verkläre. Also in meiner Erinnerung war Wetten, dass wirklich immer eine tolle Unterhaltungssendung und eine tolle Show irgendwie so für die ganze Familie. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt als Erwachsener Ausschnitte angucke von früher, dann frage ich mich wirklich, was mit mir nicht gestimmt hat, dass ich das damals gut fand. Also selbst, es war ja eigentlich, wenn man es mal so sieht, war Thomas Gottschalk ja selbst in jungen Jahren ein echt beschissener Moderator.
Ja, der
wirklich, wirklich schlecht.
Da gebe ich dir recht, aber ich glaube, was er war, und ich glaube, das zählt drin auch ein bisschen, der ist halt in gewisser Weise unterhaltsam. Also es gibt, ich finde, auch sehr gute Moderatoren, die
ja,
aber halt per se pottlangweilig sind, aus welchen Gründen auch jetzt immer. Und also man kann, ich kann es halt nur, wenn ich jetzt so an meine 90er Jahre zur Zeit denke, es war halt einfach das Format, wo du halt dann einfach irgendwie Michael Jackson mal überhaupt gesehen hast. Wo wirklich große Weltstars, die ja eigentlich sonst, also ich persönlich nur so von Musikvideos oder mal von irgendwelchen Filmen kannte, jetzt hat sich das natürlich logischerweise aufgelockert, weil du hast ja halt viel mehr Zugang auch zu, ich sag jetzt mal, Stars, Prominenten und allem, was dazugehört. Deswegen hat das dann natürlich auch nicht mehr so diesen Wow-Effekt, weil man halt eben Cher, ich sag jetzt mal, auch übers Jahr schon durchaus auf Social Media oder woanders noch sehen kann. Aber das hat, ich glaube, so diesen Effekt dann damals irgendwie ausgelöst und halt, ja, man hatte halt so diesen Zusammenkunftscharakter. Aber ich würde sagen, Tommy hat seinen Ruhestand verdient. Und für alle, die denken, Mensch, guck mal, also Wetten, das hat mich schon gefordert. Hört euch gerne mal diesen wunderbaren Podcast mit Mike Krüger, die Supernasen, an. Also da würde ich sagen, ist viele Sachen noch viel, viel schlechter gealtert. Ist nur gut, dass der so ein bisschen unterm Radar funktioniert. Nicht wie unser Podcast, weil der wird gehört.
Mhm. Ja, ich musste auch wieder, als ich jetzt diese Ausschnitte gesehen habe, daran denken, wie wir rotzbesoffen bei mir auf der Couch saßen und uns amüsiert haben über das Wetten, das Interview mit Lady Gaga zum Release ihres Videos zu Bad Romance. Und da muss ich ehrlich mal sagen, es war schon damals echt, echt schlecht, was Thomas Gottschalk da abgeliefert hat. Und sehr, sehr unsolide, sehr unprofessionell, sehr, sehr unschön und... Naja, ich bin wirklich froh. Ich hoffe, das ist jetzt nie wieder wie die letzten Wetten, dass mit Thomas Gottschalk, dass er dann doch wieder in einem Jahr sich irgendwie beknien lässt und dann da irgendwie, es war schon wirklich unangenehm und ich hatte wirklich das Gefühl, Thomas Gottschalk, bei dem, was er so, abgesehen davon, von diesen ganzen frauenfeindlichen oder frauenrecht unwürdigen Sachen, die er von sich gegeben hat, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, es hätte jetzt auch einfach so ein Ronny aus Pirna sein können, der da irgendwie, ja, jetzt gleich erzählt, weil hier alles so an Reptiloiden die Welt kontrolliert. Also es war schon...
Und man muss sagen, ich kenne drei Ronnys aus Pirna. Und die haben mir schon gezeigt, dass Reptoloide funktionieren und verstehen. Egal, pass auf, wir kommen mal zu was Schönen. Und zwar, wir machen mal unsere kleine Wochen-Recap. Und da war zugegebenermaßen diese Woche ein bisschen mehr bei mir los, außer dass ich sagen kann, dass ich irgendwelche Verträge von A nach B gesendet habe. Nämlich, das Ganze ging ja los mit unserem wunderbaren Vorfeiertag, den ich persönlich im Nachteck, wo du ja genau eine Woche vorher gespielt hast, verbracht habe. Und dort, und das freut mich speziell wirklich für die Jungs, ist es so, dass ich glaube, der Trend, der lässt sich so ein bisschen absehen, dass wenn du eine Location hast, die jetzt wirklich dreimal konsequent eine Veranstaltung in der Woche bespaßt. Wir gehen mal von der Gisela aus, wo eigentlich relativ konsequent, sagen wir mal, Donnerstag, Freitag, Samstag Veranstaltungen sind. Und im Nachteck, wo halt am Dienstag, am Freitag und am Samstag Veranstaltungen stattfinden, dass es, finde ich, immer so einen Tag gibt bei Locations, der sich so ein bisschen als der Tag in der Location durchsetzt. Und da würde ich sagen, hast du ja schon irgendwie sehr gut vorgelegt. Und ich muss nochmal sagen, der Vorfeiertag am Dienstag im Nachteck war der absolute Oberknaller. Also Oberknaller, vielleicht jetzt nicht unbedingt fürs Personal, was persönlich zum Feiern hingekommen ist, denn die wurden kurzerhand alle abgezogen. Also es wurde so gegen 22:15 flächendeckend viel telefoniert, weil man festgestellt hat, Mensch, hier sind schon einige Menschen, aber einige mit viel, viel mehr Durst und noch mehr Menschen als so. Also ich weiß, final habe ich dann irgendwann 5.17 Uhr dort die Musik ausgemacht und das war jetzt nicht nur der Sache zu schulden, dass ich dort nicht vom DJ-Pult wegzubekommen war, sondern dass bis 4.45 Uhr dort wirklich die Gäste sehr, sehr trinkfreudig waren und das dann so ein bisschen diesen Einschlag hatte, dass du so gegen um 3, 3.30 Uhr auch nochmal die hattest, die aus Veranstaltungen, siehe aus dem Parkhotel oder woanders hergekommen sind, wo dann vielleicht schon ein bisschen eher Schicht im Schacht war. Und entsprechend war das ein mega, mega Abend, den ich da im Nachteck hatte. War wirklich guter Grundspirit. Auch dort muss ich nochmal sagen, Respekt an das komplette Barteam. Also irgendwie, ich finde, die haben da alle echt eine sehr, sehr gute Einstellung und kann es nochmal jedem nur wärmstens ans Herz legen. Das Nachteck, a.k.a. ehemaliges Rosis in der Dresdner Neustadt, hat mir einen wunderbaren Buß- und B-Tag beschert. Wo warst du unterwegs? Du hast dich ja quasi auch ein bisschen City-mäßig umgeguckt, oder?
Ja, na, ich muss sagen, ich hatte zu diesem Vorfeiertag so diese bisschen diese Qual der Wahl, weil es so viel Auswahl gab. Also ich war wirklich bis hin und her gerissen, ob ich jetzt nur zu dir gehe, dich besuchen, ob ich einen Freddy besuchen gehe, der ja an dem Tag bei diesen drei Partys eine Nacht im Blauen Salon gespielt hat, oder ob ich jetzt nur irgendwie in Luden gehe und mir dort angucke, was jetzt hier irgendwie der Gussi noch so macht. Hab mich dann, ach nee, es war gar nicht, der Gussi Jim war im Rosis, im Luden. Mensch, ich komme hier völlig durcheinander. Und letzten Endes haben wir uns dann aber, also Basti und ich, mein bester Freund, liebe Grüße an dieser Stelle, haben uns dazu entschieden, dann weder das eine noch das andere noch das dritte zu machen, sondern einfach mal einen ganz gediegenen Abend im Boys. Weil den hatten wir nämlich relativ lange nie, einfach nur so zu zweit. Jetzt zwar beim Kneipenquiz waren wir hier und da, aber wir hatten einfach Bock, mal so ins Boys zu gehen, einfach mal wieder ein bisschen zu sitzen, zu quatschen, die Atmosphäre zu genießen, war auch wieder sehr schön. Und haben uns dann irgendwann im Laufe des Abends entschieden, es war eher Bastis Intention als meine, muss ich jetzt mal dazu sagen, nochmal in den Bunker, in den Leder- und Fetischclub zu gehen. Und haben uns dann quasi location-wechselmäßig dorthin gesetzt und das war sehr, sehr spannend. Also ich merke wieder, ich habe auf jeden Fall unter homosexuellen Männern um die 50 noch einen guten Marktwert, so. Da wurde sehr, sehr viel gut geguckt und viel gestarrt und viel, naja, mit den Augen geflirtet, wäre jetzt wirklich eine Verharmlosung des Ganzen, das war schon sehr offensiv. Basti und ich haben uns es aber einfach nie anmerken lassen und haben uns dort einfach gemütlich mitten in diesen Club gesetzt zwischen Bumskabine und Darkroom irgendwie und haben uns da einfach unsere Getränke schmecken lassen und Kette gerucht und gequatscht.
Ganz, ganz kurze Zwischenfrage und zwar, warst du als Lara da oder warst du quasi zivil?
Ich war in zivil da, weil tatsächlich alles, was weiblich gelesen wird, also sowohl Flinter als auch Drags, als auch ja, alles, was halt irgendwie so nach außen hin weiblich aussieht, hat dort gar keinen Zugang. Also das hätte ich gar nicht im Fummel machen können, sondern das ist rein für männlich gelesene Personen. Ja, und da ist dort einfach tatsächlich auch in meinem kuscheligen Hoodie da irgendwie gemütlich da, hab mit Basti gequatscht und um uns rum wurde halt viel geknutscht und mehr, sag ich mal so. Was ganz anstrengend ist, ist, dass halt dort überall auf den Fernsehern so Pornos laufen, aber das sind halt auch wirklich keine schönen Pornos. Also das bestätigt mir selbst Basti als schwerst homosexueller Mann, dass da wirklich nie viel ästhetisch dran ist, wenn da irgendwie so drei Bierbauch, jetzt nenne ich sie schon wieder Ronnies, ich darf sie nicht mal Ronnies nennen, drei Bierbauch, weiß ich nicht, Michaels aus Berlin sich da irgendwie
Manfred
auf ihre tätowierten Plauzen rotzen. Das ist irgendwie, ah, ja. Das hat mehr okay, so ein bisschen von so einer LKW-Fahrer-Doku aus Spiegel TV als von einem eigentlichen Porno.
Okay, das ist, aber wobei das eigentlich auch eine interessante Kategorie für sich angibt, genau. Was ist, stimmt, aber was ist eigentlich überhaupt der Moment bei Pornos, wo du sagst, ey, okay, also hier wird's einfach unglaubwürdig und hier muss ich eigentlich eher lachen oder sagen wir mal eher würgen, auch wenn mir dort, ich sag mal, die große Erotik der Welt versucht wird darzulegen. Also du hast jetzt schon ein schönes Beispiel genannt.
Ich finde grundsätzlich, wenn so eine körperliche Dominanz in Form von entweder so Pseudo-Ohrfeigen oder so ein, ich lass dich jetzt an meinem Schwanz ersticken, ich weiß nicht, das finde ich dann immer so ganz, ganz strange, weil es wirkt ja in so Pornos im Vergleich zu, wenn du jetzt wirklich mal im wahren Leben irgendwie mal aus einem Reflex jemanden auf den Arsch haust oder so, dann wirkt das ja meistens sehr, sehr, wie ist jetzt das richtige Wort dafür, sehr, sehr spontan, ja. Aber in so Pornos, da wirkt das ja immer
gescriptet.
Keine Ahnung, also ja, gescriptet, wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass die diesen Take mit ich hau dir jetzt mit meinem Schwanz mal Risch auf die Wange einfach 40 Mal drehen müssen, bis das irgendwie genau den richtigen, bis der Penis genau die richtige Federung hat, mit der da irgendwie zurückwippt. Ich weiß nicht, das stelle ich mir auch wirklich einen sehr, sehr anstrengenden Arbeitsalltag vor. Ich finde, das sind immer so Situationen, die machen Pornos irgendwie sehr, sehr unglaubwürdig. Oder wenn es so dialogmäßig richtig krass in diese Richtung Pseudo-Inzest geht. Also wenn dann nochmal 8-mal in einem Satz betont wird, dass man ja wirklich Bruder und Schwester ist und man aber auch sieht, er ist schwarz, sie ist blond und blauäugig, also da ist mit diesem biologischen Inzest-Tabu irgendwie nicht so viel weit her.
Klassische Familienkonstellation, wer kennt sie nicht genauso? Oder hat sie nicht zu Hause zu Weihnachten?
Genau. Oder da gab es ja auch mal eine Zeit lang, wo die Dinger übelst Trend waren, diese hier, ich stecke fest Pornos, also von wegen, ich kriech unters Bett, weil da will ich was vorholen und dann komme ich nicht mehr raus, weil ich stecke fest.
Stimmt.
Und was passiert jetzt natürlich, anstatt dass mein lieber Bruder mir hilft, unter diesem Bett vorzukommen, fickt er mich anderthalb
Klassisch.
Stunden heftigst. Klassisch? Na klar, wer kennt's nicht aus dem Familienalltag im Saarland?
Ey, das ist total super. Dann sind das natürlich die normalen Relationen. Es tut mir leid, zu viel Bilder im Kopf. Nee, das ist ein schönes Thema. Ich finde auch gut, dass wir einfach mit den ordentlichen Themen hier wirklich innerhalb der ersten 20 Minuten schon ordentlich rauskloppen.
Ey, wir sind ja eigentlich auch noch mitten im Wochenrecap, ne? Da haben wir jetzt schon wieder völlig den Faden verloren und sind ja bei Inzest-Pornografie.
Also ich wollte auch gerade sagen, also vom Nachteck zur Inzest, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Kombination, wie wir das wohl hinbekommen haben. Ja, Mittwoch, kann ich es nochmal sagen, hatte ich einen wunderbaren Karaoke-Abend wieder beim
Lieben. Das ist ein geiler Folgentitel, ganz kurz. Geiler Folgentitel, Inzest ist eine gute Kombination.
Oh, den nehmen wir.
Bester Folgentitel
ever. Der ist gekauft. Inzest ist eine, oder ich schreibe mir den gleich mal mit auf, nie, dass ich den vergesse. Sehr gut. Ich war den, apropos Inzest, ich war am Mittwoch bei der Ludenkaraoke mit Kussfehler. Was für eine Überleitung.
Liebe Grüße.
Nee, und das Schöne war, es war jetzt vielleicht, sagen wir mal rein, von Menschen nicht so viel los, aber ich glaube, es war der kreativste Karaoke-Abend, den ich dort als Gast jemals erlebt habe. Es war dann auch, sagen wir mal, sehr, sehr viel Gastropersonal, wie du es immer so schön sagst, dann noch mit am Start, die dort also Songs gesungen habe, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe, aber es war durchaus ein sehr, sehr, sehr guter Vibe. Das war so ein bisschen mein Mittwoch und dann am Donnerstag, wie du es selber schon gesagt hast oder wir auch angekündigt haben, es gab das kurze Live-Podcast-Zusammentreffen der Giganten, die durch Zufall erfahren haben, dass sie zusammen spielen. Nämlich, du warst in der Gisela und wer hätte es gedacht, ich war auch in der Gisela. Sag mal bitte den Abend oder den Tag so ein bisschen aus deiner Perspektive und dann hau ich gerne mit meiner gegen.
Der Abend aus meiner Perspektive, also ich würde jetzt sagen, es fing nicht an wie ein klassischer Gönn-Dir-Donnerstag, weil der klassische Gönn-Dir-Donnerstag beginnt eigentlich für den DJ so, dass 22 Uhr die Tür aufgeht und dann ist der Laden voll und dann stehst du dort bis Feierabend und dann ist der Laden wieder leer. Und diesmal war es aber so, dass ich natürlich den lieben Freddy mit dabei hatte und wir standen so, ich habe schon so eine Dreiviertelstunde gespielt und dachte mir, das geht ja aber ganz schön komisch langsam los und fragte ihn so, hast du auch das Gefühl, dass heute weniger los ist? Weil es war irgendwie nur der halbe Elektroflur gefüllt. Und genau in dem Moment, wo ich das gesagt habe, stopfte sich nochmal, sage ich jetzt mal, zu dieser Hälfte, die schon da war, nochmal ein Dreiviertel dazu, sodass wirklich dann eigentlich von 23.15 Uhr bis ja um 3 oder so habe ich dann, glaube ich, Feierabend gehabt, ging halt wirklich auf diesem Flur zwischenzeitlich gar nichts. Und ich hatte ein echt geiles Publikum, weil die sind auch geblieben, wenn ich gerade mal nicht David Guetta oder Katy Perry gespielt habe im Remix, super. Sondern die sind auch geblieben bei irgendwelchen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, undergroundigen, für die Gisela ist ja alles undergroundig, was jetzt kein Vocal aus den 2010ern hat, also da ist ja schon irgendwie Charmy oder irgendwelche EDM-Artists, die du so auf dem Ultra Music Festival als Main Acts hast, die sind ja schon underground für die Gisela. Aber bei solcher Musik sind die Leute dann halt einfach auch trotzdem geblieben und haben auch trotzdem weiter getanzt. Und es war sehr, 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 sehr erfüllend. Anders kann ich das gar nicht. Also es war ein schöner letzter Donnerstag für mich dieses Jahr. Ein schöner Jahresabschluss in der Gisela. Abgesehen von Silvester, da bin ich nochmal da.
Ey, aber da kann ich nur so genau reingrätschen, weil so ging mir das nämlich oben auch. Was für mich diesmal echt crazy war, dass wirklich bis ein Ohr und ganz liebe Grüße an Jana und an Anne, die mir das soweit auch bestätigt haben und die mir gedanced haben, dass bis um eins ich zwar irgendwas um die 20 bis 30 Musikwünsche hatte, aber die waren alle durchgehend deutsch. Kein Problem damit oder so, aber es war wirklich auffallend, dass es so eine Mischung war aus Tim Bensko, hier noch ein bisschen Ballermann, hier ein bisschen dies, hier ein bisschen das. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Du hast ja sonst trotzdem, sei es mal irgendwie in Robbie Williams, in Angels oder in Breaking Free, irgendwas dazwischen. Und das Ganze wurde dann wirklich erst so gegen ein Ohr aufgebrochen, als eine Gruppe gut gelaunter Italiener mit zugegebenermaßen sehr, wie ich, vorhandenen schlechten Englischkenntnissen um die Ecke kam, aber mit diesem wunderbaren Akzent. Ich kann mir gar nicht, weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, Shallow von Lady Gaga gesungen haben, na klar. Aber das war wirklich echt eine sehr, sehr wilde und weirde Mischung. Und ja, hinten raus, bin ich ehrlich, hat es mich auch dann durchaus noch angespornt, weil auch hier kann man sagen, sag mal, der Tag war jetzt bei mir aus anderen Gründen, sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt so der allerleichteste. Und dann so um 3 war der Moment, wo ich mir denke, ah, wenn du jetzt Feierabend hast, wäre es schon okay. Also auch so eine Tage gibt's, wo man sich dann denkt, ja, auch reicht hier so. Aber die Motivation kam dann in Form von dir und von dem lieben Freddy Beats bei mir wieder um die Ecke gelaufen, wo ich dachte, naja gut, okay, also die letzte anderthalb Stunden jetzt hier wird auch nochmal alles aus der Nebelmaschine rausgeprügelt, was rauszuprügeln ist, inklusive Musik, die vielleicht jetzt auch nicht so viel immer auf dem Karaoke-Floor zu suchen hat. Aber das war so ein richtig schöner Befreiungsschlag. Und da war so dieser Moment, wo man einfach irgendwie gefühlt so dann, ich würde mal behaupten, gerade so die letzten anderthalb Stunden so im Kopf restlos frei war. Man hat eigentlich irgendwie auch gar nicht so viel nachgedacht, was man wie wo spielt, sondern das kam so von alleine in den Kopf geschossen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich merke, dass ich dieses Jahr leider hier und dort ein bisschen verkopfter auf Veranstaltungen geworden bin. Einfach vielleicht der Tatsache auch geschuldet, dass halt zum Beispiel halt es viele Veranstaltungen gibt, die halt echt entweder zum Beispiel nicht mehr so gut laufen oder wenn sie dann gut laufen, halt besonders gut laufen müssen. Und ich muss sagen, diesen Druck kann ich mich nicht so komplett freimachen. Und das war in der Gisela total super. Weil du gerade sagst, oh ja, ist es bei dir auch so?
Also, dass ich total verkopft an manche Veranstaltungen rangehe, würde ich schon sagen. Ich meine, wir haben ja jetzt letzte Woche erst darüber geredet, über diese Kiez-Party, wo ich mich halt so krass drauf eingelassen habe, dass es mir dann auch sehr schwer gefallen ist, von diesem Konzept abzuweichen, weil meine Erwartungshaltung halt einfach eine ganz andere an den Abend war und ich mir da im Vorfeld halt so viel Gedanken gemacht habe, dass es dann, ja, für das, was die Leute dann am Ende doch haben wollten, nicht so wirklich das richtige Mindset war, würde ich jetzt mal sagen, oder nie die richtige Einstellung, aber kenn das auch, dass es diese Momente gibt, wo man dann wirklich mal komplett so wie in diesen Modus, wie als man angefangen hat, ja, mit Auflegen, zurückkommt und einfach mal nur losballert. Und da muss ich ehrlich sagen, aus unserer Sicht, oder zumindest kann ich das aus meiner Sicht sagen, du hast da eine ganz schön geile Show abgeliefert für diese letzte Stunde. Danke. Weil wer ein bisschen mich länger schon kennt, weiß, dass ich eigentlich, wenn ich in der Garage spiele, ja, sobald mein Floor zu ist, mein Geld hole und nach Hause fahre. Und es hat mich tatsächlich dazu gebracht, dann doch nochmal anderthalb Stunden zu bleiben. Und du hattest da auch irgendwie noch einen Kompagnon an deiner Seite, der sehr großzügig Schnapsrunden bestellt hat. Und ich bin es ja gar nicht mehr gewöhnt. Ich muss mich ja da erstmal wieder so langsam reinfinden, sodass ich dann wirklich irgendwann zwischendrin dachte, hu, du musst jetzt ja mal was Alkoholfreies trinken, du kriegst ja ganz schön Bauchschmerzen gerade. Aber tatsächlich schlagartig, als ich zu Hause war, habe ich es wieder geschafft, dadurch, dass ich über den Abend insgesamt vielleicht 5 oder 6 Shots getrunken habe, was ja für 7 Stunden Anwesenheit in der Gisela wirklich lachhaft ist, habe ich es geschafft, dann doch wieder nüchtern zu Hause anzukommen. Das hat mich dann doch sehr gefreut. Aber das war schon eine ziemlich coole Feierabendstimmung. Das Einzige, was mich halt richtig genervt hat, ist das Übliche, dass ich halt die ganze Zeit nur meine Füße gespürt habe und mir eigentlich dachte, oh, eigentlich willst du nach Hause. Aber es hat sich angefühlt, wie als hättest du nur noch Minuten gespielt, weil es so ein schöner Fluss war und so eine Energie und so ein Spaß da hinterm DJ-Pult geherrscht hat und auch vorm DJ-Pult, also die Leute haben sich ja auch gefreut, es war ja jetzt nicht nur für uns 4 schön. Ja, muss ich mal sagen, Hut ab ist vielleicht blöd zu DC Mark zu sagen, aber war schon ganz cool.
Naja, also es hat wirklich auch gefetzt und wie du schon sagst, auch da finde ich, man muss halt dann auch ab und zu mal dort irgendwie die Bremse ziehen, auch da vielleicht an den ein oder anderen und an die ein oder andere, die bei uns am Donnerstag bei mir am Pult waren. Also es ist schon trotzdem crazy, wie viele Leute man doch mittlerweile kennt. Und ich bin auch ehrlich, wenn ich jeden Schnaps, der mir dort vorbeigebracht wurde, also das waren, ohne zu übertreiben, bestimmt locker irgendwas um die 25 bis 30 Stück. Und ich konnte die dann irgendwann nicht mehr annehmen. Ich weiß, den einen oder anderen habe ich dann enttäuscht zurückgelassen. Aber stellt euch vor, es gibt auch so die Chance, mich noch lebendig innerhalb der nächsten 4 Wochen irgendwo zu erleben. Also ich, auf der einen Seite freue ich mich da megamäßig, wirklich auch, wirklich, wenn Leute da, weil es ist ja trotzdem so, wenn ich davon ausgehe, Zielpublikum ist dort ja trotzdem eher, bis würde ich mal sagen, maximal 22 so, halt studentisches Publikum, vielleicht 25. Und ich erinnere mich ja auch an die Zeit zurück, selbst wenn die Preise jetzt nicht die teuersten in der Gisela sind, dass dort eigentlich jeder Euro zählt. Und ich weiß auch wirklich, dann einem DJ irgendwie was auszugeben, ist dann schon erstmal irgendwie, finde ich, eine nette Anerkennung. Und natürlich dieser finanzielle Aspekt, aber es war dann echt der Punkt, wo ich zwischenzeitlich dann, bevor ihr dann um die Ecke kamt, doch wirklich ab und zu auch wirklich welche ablehnen musste und ich dachte mir, ey, übel lieb, aber ich kann hier gleich nicht mehr stehen. Und dann hat man ja noch im Hinterkopf, okay, es muss noch irgendwie weitergehen, aber ich würde nochmal auf das Thema so zurückkommen oder so. Erlebst du das, weil du bist ja trotzdem auch gerade Leipzig und auch bei anderen Leuten viel unterwegs. Dieses Jahr ist es halt so, dass es viele Läden gibt, in denen man vielleicht jetzt nur so 1-2 Mal im Jahr spielt, die aber natürlich, wenn man sich vorher mit dem Veranstalter unterhält, schon durchaus echt ordentlich zu knabbern haben. Also das heißt, du hast halt viele, auch gerade durch den langen, schönen Sommer, heißt das natürlich, dass die Leute weniger in Club irgendwo reinzieht, sondern eher draußen lässt. Und ich merke auch wirklich, dass ich mich von diesem Druck nie so richtig frei machen kann, wenn, das sagt jetzt natürlich kein Veranstalter, gebt dir Mühe, aber wenn ich weiß, die haben jetzt heute mal wieder einen Abend, der nach 1,5 Monaten wirklich mal wieder Geld in die Kassen, was auch wichtig ist, spielt, denke ich mir zwar immer, ja, ich bin jetzt nicht dafür zuständig, dass die Leute hier den gesamten Abend sich irgendwie die Seele aus dem Hals trinken, aber ich kann mich da nie von frei machen, dass ich dann trotzdem denke, naja gut, du willst schon, dass dieser Abend besonders gut wird. Und du, das ist bei dir aber irgendwie nie so, du hast das schon mal irgendwie gesagt, ne, dass du da jetzt nie so bist, dass du denkst, ja okay, ich wäre halt als DJ gebucht und jetzt nicht als Animateur für Saufen. Wobei das ja eigentlich doch bei uns auch manchmal eine Rolle spielt, oder?
Naja, ich finde, es gibt trotzdem Möglichkeiten, womit man das ja ein bisschen steuern kann. Also ich bin auch ein Mensch, der sich denkt, wenn er jetzt hier 4 Hits am Stück geballert hat, jetzt spiele ich mal irgendwie was zwischendrin, wo vielleicht mal doch irgendwie den Leuten wieder auffällt, oh, jetzt könnte ich auch mal wieder was zu trinken holen, das ist, holt mich jetzt nicht zu 100% ab. Das macht es eigentlich ganz einfach, aber dass ich jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, also als ich noch auf dem Karaoke-Floor bei der Gönnier gespielt habe, habe ich natürlich auch ständig die Getränkepreise durchs Mikro gesagt und solche Sachen, das gehörte ja irgendwie auch ein bisschen dazu. Das würde ich jetzt auf dem Elektro-Floor vielleicht eher nicht machen oder auch bei den wenigsten Veranstaltungen. Ich sag mal so, in den Zeiten, in denen ich Alkohol trinke, kann ich ja zumindest die Leute, die von mir irgendwelche Musikwünsche wollen, immer schön zum Schnaps holen schicken. Ob ich die dann trinke oder nie, ist ja erstmal dahingestellt, aber das macht ja schon mal einen gewissen Umsatz. Ansonsten denke ich mir aber auch, es gibt Clubs, in denen ich gespielt habe dieses Jahr, ohne da jetzt genauer drauf einzugehen, da weiß ich, warum die ganz schön zu knabbern haben.
Okay.
Einfach, weil es halt auch teilweise wirklich beschissen ist, was die machen und wie die das machen. Und da gibt es Umstände, die ja sorgen so ein bisschen dafür, warum dem so ist. Es gibt aber auch genügend Clubs, für die ich spiele, wo ich das Gefühl habe, für die gibt es keinen großen Unterschied. Also was man besonders merkt, sind zurzeit die Unterschiede zum Vorverkauf. Der ist halt sehr stark zurückgegangen. Die Leute sind eher so impulsiv und holen dann eher am Abend ihre Tickets. Aber ich denke, das ist ja meistens für die Clubs doch eigentlich, abgesehen von der fehlenden Planungssicherheit, finanziell gar nicht so schlecht, wenn die Leute sich halt grundsätzlich dafür entscheiden, jetzt immer das Doppelte zu bezahlen. Also Leute, holt euch immer Tickets im Vorverkauf. Ihr könnt nur sparen und ihr kommt sowieso. Macht euch nicht vor. Aber abgesehen davon habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es sehr, sehr viele Clubs gibt, denen es wahnsinnig schlecht geht, sondern ich habe schon bei vielen Veranstaltern auch das Gefühl, man nutzt diese gerade stattfindende Krise, Inflation, was auch immer, auch ganz schön, um Gagen und Gehälter und Vergütungen künstlich runterzudrücken.
Ist das so?
Also da habe ich schon zu viel Sachen erlebt, wo dann Leute sich im Suff verquatscht haben und wo man auch gemerkt hat, da gibt's, also es gab ja jetzt auch ganz, ganz viel Gejammer über diese 7%, 19% Geschichte und da habe ich auch von ganz, ganz vielen dann mitbekommen, dass es eigentlich nur darum geht, den Gewinn zu maximieren und nie darum geht, dass diese Läden, sobald die Mehrwertsteuer jetzt steigt, automatisch pleite sind. Dafür gibt's ja immer noch, also ich finde beispielsweise in den meisten Clubs, in denen ich mich bewege, denke ich mir, als DJ, der dorthin kommt, die Preise sind viel, viel zu günstig. Wenn ich privat irgendwo hingehe, denke ich mir ganz, ganz oft, hier kommt mir was komisch vor, weil die Getränke sind viel, viel zu günstig. Wie kann denn in einem Laden 3,20 Euro ein Red Bull kosten, wenn woanders das Red Bull 5 Euro kosten muss, weil die sagen, die können sonst nie überleben. Also bei einem von beiden stimmt doch da einfach grundsätzlich in der Organisation was nicht.
Also was ich dir soweit verraten kann, also ich habe ja dann auch noch irgendwie noch den einen oder anderen guten Kollegen, der so ein bisschen in der Getränkebranche arbeitet und da will ich jetzt, jetzt mache ich mich richtig beliebt. Also der hat mir mal so diverse Einkaufspreise sozusagen ein bisschen gezeigt, was auch realistisch ist für einen Club, sei es zum Beispiel für eine Flasche Bier oder so eine Sachen. Und ich gebe dir schon recht, ich glaube, in diesem Zug, wo man sagt, naja, es wird alles teurer, lässt sich das ja auch relativ schnell so weitergehen. Also ich weiß zum Beispiel mal im Vergleich, dass ich mit diversen Bookern, die jetzt gerade so Festivals, sei es das Break the Rules oder zum Beispiel auch andere Events buchen, maximal damit zu kämpfen haben, dass zum Beispiel viele Artists für nächstes Jahr gesagt haben, naja, also in der Festivalsaison, da müssen wir, für alle vielleicht zur Erklärung, wenn du als DJ in einem Club in einem Wintermonat spielst, dann ist das meistens, sagen wir mal, für den Clubbesitzer günstiger. Wir sagen jetzt mal eine Zahl von 7.000 Euro für Act XY, was ja trotzdem viel Geld ist. So, und dann war es allerdings bis vor 2 Jahren noch so, dass wenn die auf dem Festival gebucht wurden, dass es dann hieß, okay, wir machen einen Festivalpreis und der liegt dann halt nicht bei 7, sondern eher bei 10.000. Dieses Jahr oder für nächstes Jahr ist das Prozedere zu sagen, naja, also der Act kostet 7.000 im Club. Festivalzeit ist halt so hart nachgefragt. Das heißt, der Act kostet dich jetzt hier auf einmal 15.000. Also auch dort wurden wirklich teils für den Sommer nächstes Jahr aus Festivalgründen locker 100% gagentechnisch dazu mit draufgeschlagen. Ich gönne jedem irgendwie seine Kohle und dasselbe kannst du halt auch auf die Gastronomie und auf andere Sachen beziehen. Und da gebe ich dir schon in gewisser Weise auch recht, dass man vielleicht jetzt manches Geld nicht mehr so leicht verdient. Aber auch hier sei nochmal bemerkt, diese 19% Mehrwertsteuer, sehe ich genauso, war ja vor der Pandemie auch gang und gäbe. Und da gab es ja auch Möglichkeiten. Klar, es gibt jetzt natürlich diese 2er-Konstellation, die halt heißt, dass der Mindestlohn nochmal einmal steigt im nächsten Jahr und auch diese Transportsteuer nochmal nach oben geht. Also es mag sein, dass natürlich ein Laden, der jetzt vielleicht aktuell 2,50 Euro fürs Bier verlangt hat, dann preislich nicht mehr mithalten kann. Aber wenn du halt irgendwo aktuell 5,50 Euro, sagen wir mal in der klassischen Gastronomie, für ein 0,5er Bier bezahlst, also da verdient schon auch jeder Gastronomie auch gut was dran und da muss man sich jetzt eigentlich keine Sorgen machen, dass die Jungs da irgendwie einknicken. Was halt krass ist, ist halt wirklich nach wie vor so dieses Personalmangel-Ding. Aber ja, wie du sagst, es wird, ich glaube, ein interessantes Jahr 2024 und trotzdem, wir sind zwar noch im Jahresende angekommen, habe ich das Gefühl, dass ich dieses Jahr so eine richtig beschissene Party eigentlich nie erlebt habe, sondern dass die Leute eigentlich auch wirklich haben, wenn die da sind, die haben Bock zu feiern, die haben Bock auszurasten. Wie siehst du das?
Ja, das ging mir auch so dieses Jahr. Wir sind ja noch nie ganz am Ende, also der große Jahresrückblick, den ich jetzt einfach mal ankündige, obwohl der wahrscheinlich in der Form sowieso von uns wieder nicht durchgezogen wird.
Doch.
Der kommt ja noch,
schon,
aber...
Ich habe schon Gedanken dazu.
Ich muss auf jeden Fall sagen, ja, Gedanken hast du immer viele, Marc.
Aber ist ich wohl muss wahr.
Auf jeden Fall mal sagen, ich möchte noch mal was zu dieser ganzen Festival-Frage sagen. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass die ganzen Festivals immer alle so krass, das trifft jetzt nicht nur das Break the Rules, sondern grundsätzlich viele Festivals, auch größere Festivals, so krass auf Wachstum getrimmt sind. Also es geht immer darum, wen buchen wir, um maximal viele Tickets zu verkaufen, damit unser Festival maximal viele Leute da hat. Und wenn ich mal ehrlich sagen muss, ich war zuletzt auf dem Festival, das war auf dem Sonne, Mond, Sterne. Und als wir damals überlegt haben, wir fahren auf ein Festival, da ging es darum, dass jeder gesagt hat, das Sonne, Mond, Sterne ist ein cooles Festival mit einer coolen Atmo und da muss man mal dabei gewesen sein. Und da war uns völlig egal, wer dort spielt. Völlig. Und ich finde, das ist komplett aus dem Auge gegangen, dass es vielleicht einfach mal cool wäre für die Leute, ein schönes Festival zu machen. Und man muss auf einem Festival nie maximal, weiß ich nicht, man muss nie aus dem Festival, was letztes Jahr nur 100.000 Leute hatte, nächstes Jahr auf Krampf 220.000 Leute hinkriegen und da nach diesem Konzept booken, sondern bookt doch einfach Artists, die ihr cool findet, die zu eurem Festival passen und macht einfach ein cooles Festival und dann plant das so, dann kommen halt vielleicht nur 5.000 Leute, aber das spricht sich ja auch rum und dann wird euer Festival auch einfach besucht, weil es cool ist und ihr kommt aus diesem scheiß Kostenkreis raus, weil natürlich führt sich dieses ganze Booking immer weiter im Kreis, das heißt, die Leute booken die Artists nur noch, um Tickets zu verkaufen und die Artists wissen das ganz genau und verdoppeln ihre Gagen, wo soll das denn hinführen? Also die Blase muss ja irgendwann platzen. Dann macht doch lieber ein cooles Festival, also wo es wirklich die Leute sich sagen, mir ist völlig egal, wer dort spielt, ich weiß, das wird cool. So geschehen zum Beispiel, kann ich mich erinnern, immer bei der, wie hieß die Nummer? Na, hier in Weixdorf, in diesem Waldbad, da habe ich auch mal gespielt, Hitzefrei.
Hitzefrei, ja.
Da sind die Leute auch hingefahren, weil die wussten, es ist jedes Jahr cool. Und ganz ehrlich, da haben doch jedes Jahr dieselben Stock-Artists von Dusted Decks und Global Stage gespielt. Das hat da war da jetzt wirklich vielleicht mal ein, zwei Highlights, aber diese, also ich kenne Leute, mit denen ich gesprochen habe, wo ich bei Festivals hätte mal spielen sollen und es dann tatsächlich an der Gage gescheitert ist, weil die so viel für ihre Main-Ticket-Selling-Artists rausgeballert haben, dass dann am Ende kein Geld mehr übrig geblieben ist für die, in Anführungszeichen, coolen Künstler, die man einfach nur buchen wollte, weil es coole Künstler sind und nie, weil sie Tickets verkaufen. Das finde ich irgendwie, davon sollte man sich wieder ein bisschen abwenden. Das spreche ich jetzt nicht nur in meinem Interesse von, sondern auch in dem Interesse, dass ich vielleicht irgendwann auch mal gerne wieder als Gast Bock hätte, auf ein Festival zu gehen. Aber das macht zurzeit einfach keinen Sinn, als Gast auf ein Festival zu gehen, weil es spielen halt dadurch, dass alle Artists nach ihrem Ticket-Selling-Ding gebucht werden, spielen halt 5 coole Artists gleichzeitig. Ich brauche doch nicht auf ein Festival gehen, wenn ich dann nur 1/5 der Acts, die mich interessieren, schaffe zu sehen. Da gehe ich lieber auf ein Festival, wo 2 Artists sind, wo ich mir sage, die muss ich unbedingt sehen und der Rest ist einfach so cool. Weißt du, was ich meine?
Ey, ich bin insofern komplett bei dir, weil das war so, das eigentlich so ein Gedankengang, den habe ich noch nie zu Ende geführt. Und zwar gerade auch bei dem Break the Rules Festival bin ich dann ja jeden Tag auch dann hier mit unserer DJ-Kolonne da einmal über den Campingplatz gezogen. Und man muss sagen, das eigentliche Highlight bei so einem Festival ist eigentlich auch ja wirklich der Campingplatz. Ist nämlich, ich glaube, von vielen Leuten immer ja gerade der Grundgedanke, dass man sagt, okay, man hat einfach jetzt wirklich mal 3-4 Tage, wo man so komplett fernab von seiner eigenen Lebensrealität ist, sondern am besten Fall irgendwie mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 guten Freunden wegzieht, mit gleichgesinnten, gut gelaunten Dudes dort einfach eine gute Zeit hat. Und es stimmt, da ist eigentlich so dieser Fokus auf die Acts überhaupt nicht so gegeben. Und wenn wir mal ehrlich sind, es ist ja ähnlich wie zum Beispiel auch, wie sich allgemein die ganze Musiklandschaft, nenne ich es jetzt mal, entwickelt hat. Das heißt, im Grunde genommen, Künstler interessiert eigentlich auch wirklich kein Schwein. Also es ist halt so, wenn es jetzt nicht gerade der eine Überartist ist, aber der gibt dann halt entweder ein Konzert, wo die Leute gezielt hingehen, aber gerade auch so dieser Klassiker Clubshows, der natürlich für die Artists immer eine relativ ertragreiche Geschichte ist. Und das kannst du halt machen, wenn du, ich sag mal, ein Finch asozial bist oder aktuell ein Chiagu, der da durchaus mit seinem Namen auch zieht. Aber es ist ja wirklich so, dass bestimmte DJ-Namen eigentlich jetzt niemanden groß rantreiben. Also ich hatte dieses Jahr ja auch schon irgendwie wieder öfters mit dem einen oder anderen Act zusammengespielt. Ja, und da war es dann eigentlich eher so, dass dann manchmal die Enttäuschung eher größer beim Act war und es gab auch einen Abend, wo es dann halt hieß, dass ich doch mal bitte zu dem für wirklich extrem viel gebuchten Abendgage wo es dann hieß, na hier, geh du mal zu denen hin und sag, dass du schon mal eine halbe Stunde eher übernimmst. Wo ich dann zum Veranstalter gesagt habe, ganz kurz, das werde ich garantiert überhaupt nie machen. Du hast hier die gebucht. Wenn du der Meinung bist, dass Künstler XY, der jetzt gerade den Laden komplett leer spielt, haben gesagt, dann musst du schon selber hingehen. Aber ich gehe da jetzt nie dorthin und sage übrigens, ich übernehme jetzt wieder. Also das wäre so peinlich. Und dann denke ich mir aber so, naja gut, aber ich sag mal, der Kollege XY ging halt an dem Tag dann auch wirklich mit, ich weiß es genau, mit 9.500 Euro brutto nach Hause, wo ich sagen muss, das war jetzt eine Gagenhöhe, die ich jetzt nicht so bekommen habe, was auch gar nicht schlimm ist. Aber dann denke ich mir auch so wieder, ja, was soll das? Und deswegen gebe ich dir ja komplett recht, was der Ansatz von Festivals angeht. Ich denke auch, da ist eine gewisse Peak irgendwie erreicht. Du hast halt die Big Player, die haben sich durchgesetzt. Ich sage jetzt mal für Deutschland, Sonne, Mond und Sterne, Perukaville und meinetwegen noch das Glücksgefühle-Ding, was ja auch da unten im Ruhrpott stattfindet. Aber ich gebe dir recht, wieder ein bisschen mehr da auf Liebe, auf ein bisschen mehr Deko und so bestimmte Sachen zu gehen, macht, ich glaube, da mehr Sinn, als sich da halt jetzt...
Ich glaube, das funktioniert auch bei manchen Festivals. Absolut. Ich glaube, die Fusion zum Beispiel ist ein Festival, da fährt jetzt niemand gezielt oder vielleicht 10% fahren gezielt wegen bestimmter Artists im Line-Up hin, aber zur Fusion fährt man halt einfach, weil es berühmt-berüchtigt ist, dass es cool ist, zur Fusion zu fahren. Und genauso war es, als wir zum Sonne, Mond, Sterne gefahren sind. Und wenn ich mir jetzt so das Sonne, Mond, Sterne angucke, was jetzt im letzten Jahr oder in diesem Jahr, ich sag schon im letzten Jahr, weil ich gedanklich schon 2024 ein bisschen rumdümpel, da waren dann halt die Leute größtenteils dort, weil es die einzige Show von Macklemore in Deutschland war, wo ich mir denke, okay, das ist cool, aber wenn ihr jetzt 50% der Tickets wegen Macklemore verkauft und dafür aber Macklemore 50% der Kosten dieses Festivals bekommt, naja, weiß ich nie, wäre das Festival nie auch ohne cool gewesen, halt mit halb so vielen Leuten und trotzdem einem coolen Line-Up, also es wäre ja am Ende wahrscheinlich auf selbe hinausgelaufen, außer dass man die Umsätze künstlich nach oben treibt. Ich bin mir halt immer nicht so sicher über Kosten und Nutzen, kann da aber auch natürlich, muss dazu sagen, bin absoluter Laie in dem Business, also vielleicht macht das ja durchaus wirtschaftlich alles Sinn, was da stattfindet, schade finde ich es trotzdem irgendwie, also... Mir jetzt zu sagen, keine Ahnung, also das einzige Festival, wo ich wahrscheinlich jetzt einfach nur wegen des Festivals hinfahren würde, wäre das Sputnik, aber eben, wie du schon sagst, wegen dem, was auf dem Campingplatz stattfindet und nee, wegen dem, was dort irgendwie auf dem Festival an sich stattfindet, ich würde mir wahrscheinlich nicht mal ein Ticket holen. Es gibt ja dann auch so Festivals, die müssen mittlerweile verpflichtend für den Campingplatz eine Ticketpflicht einführen, weil sonst halt einfach 80% der Leute kommen, ohne auf das Festival an sich zu gehen, einfach nur wegen dem, was auf dem Campingplatz passiert. Das spricht doch ein bisschen dafür, dass euer Festival eigentlich so schon ganz cool ist, wenn ihr ein bisschen die Ticketpreise senken würdet und dafür das alles halt mit in eure Organisation aufnehmen würdet, wäre das doch vielleicht auch cooler und allen wäre ein bisschen geholfen.
Ich hatte mal ein Interview gesehen und zwar, das war, ich glaube, der Kollege vom Airbeat One und das habe ich auch so, kenne ich auch von 2, 3 anderen Leuten. Also man, die Mischung ist wirklich, wenn du zum Beispiel ein Festival hast, wo ungefähr 60 bis 70 Artists spielen, geht und du hast 5 Main Acts, geht im Schnitt 90-94% des Gesamtbudgets für Artists für die großen 4, 5 raus. Also das heißt, 4 bis 5 große Artists bekommen dann halt wirklich die 90% und die anderen 10% werden unter den anderen 65 DJs geteilt. Also da ist eigentlich, das trifft ja genau auch wieder, was du sagst, wo man sagt, Mensch, guck mal, also du darfst gerne bei uns spielen, aber... Du kriegst sogar ein Aftershow-Movie. Ich denke mir, na wow. Also das sind ja dann manchmal so diese Lockungen, die man da bekommt, auf die auch manche ja gerne eingehen. Und ich finde aber den Weg auch irgendwie ein bisschen tricky. Naja, finde ich aber gut. Also bin ich komplett da auf deiner Seite. Und dann war es bei mir so, ich bin dann weitergezogen. Da versuche ich das jetzt mal abzukürzen. Ich war am Freitag war ich mal wieder bei meinen lieben Freunden in Bayern, nämlich in Aschbruch im Tanzhaus Treffer. Und ich kann es halt einfach immer noch wieder sagen, die Bayern, die sind mir wirklich, die wachsen mir von Mal zu Mal mehr ans Herz. Die haben Bock zu saufen, die haben Bock zu feiern, die haben irgendwie eine gute, friedliche Grundstimmung miteinander und dasselbe trifft...
Die haben Haxe.
Und die haben Haxe. Nee, also es war wirklich ein super Abend im Tanzhaus Treffer. Funktioniert auch komischerweise dort das, was bei uns so nirgendwo mehr funktioniert, nämlich dieser Laden schließt 21 Uhr auf. Was passiert bei uns, wenn wir eine Veranstaltung in Dresden 21 Uhr aufschließen und wir gucken mal 22 Uhr nach der Gästezahl? Wie wäre so dein Impuls in so einem Club, der...
Ja, du denkst dir dann meistens so, hoffentlich kommen sie 23 Uhr.
Richtig. Und dann kommen die meistens vielleicht auch irgendwann 23, 23, 30. Dort in Aschbruch. 21 Uhr wurde der Laden aufgeschlossen. Es waren, der Laden fasst jetzt mal realistisch gesehen, irgendwas so um die 900 Leute. Und es waren einfach 22 Uhr schon gut 450 Leute da. Und du kannst die Party anfangen. Also das ist wirklich der Oberknaller, wo ich mir denke, ja, warum setzt sich das bei uns eigentlich nie durch? Und das Geile ist, du hast halt dort noch diesen Treffpunktcharakter. Also die kommen halt wirklich eher, um sich da zu sehen, um da, keine Ahnung, da miteinander zu quatschen, zu tun, zu machen, sich schon eben reinzuknallen. Und dann geht 22 Uhr los. Und diese Party mit dem ersten Song, geht die einfach durch die Decke. Also fantastisch, sowas würde ich mir gerne für andere Läden auch wünschen. Und dann war ich am Samstag noch in Friesack, das ist in der Nähe von Berlin. Und auch dort wieder, ja, also ich muss sagen, Brandenburg und Bayern sind halt wirklich irgendwie so diese Feierschweine vorm Herrn. Auch da angefangen von den Barmädels über echt übelst nette, liebe Gäste, die nur gute Worte verloren haben, auch da immer viel zu viel Schnaps vorbeigebracht haben. Aber also das war für mich so ein richtig wohliger, toller Wochenausklang. Wo hat es dich denn Freitag, Samstag so hinverschlagen?
Also am Freitag hatte ich erstmal am Nachmittag ein schönes Kampagnenshooting und zwar, ja, das kann ich eigentlich schon soweit verraten, weil es eigentlich auch von der anderen Seite öffentlich gemacht worden ist. Ich habe für die staatlichen Kunstsammlungen Dresden für die Puppentheaterausstellung eine Kampagne geshootet. Das heißt, ich habe mich da auf so einen Stuhl gesetzt, wurde von einer Visagistin hübsch zurechtgemacht und hinterher von einem Fotografen da porträtiert. Die ganze Kampagne kommt zwar erst nächstes Jahr im Sommer, aber ich muss sagen, es war wahnsinnig schön, einfach mal wieder sich einfach auf einen Stuhl zu setzen und schminken zu lassen. Also das war ja erst mein drittes Mal, dass ich tatsächlich von einer Visagistin zurechtgemacht wurde und ich liebe es von Mal zu Mal mehr. Das ist wirklich für mich so ein Lebenstraum, einfach nur irgendwann mich hinsetzen zu müssen und geschminkt zu werden und das jeden Tag, weil es ist einfach so viel entspannter, als sich selber zurechtzumachen. Das ist für mich der Inbegriff von Luxus und Wellness. Das war ein sehr, sehr schöner Freitagnachmittag, muss ich sagen. Also die Kampagnenfotos, zumindest die, die ich dann so favorisiert habe, sind wirklich richtig, richtig toll geworden. Ja, Seitenprofil kannst du dir bei meiner Nase eigentlich auch sparen. Aber alles, was so Halbprofil war, war schon irgendwie ziemlich geil. Ich hoffe auch, dass dann da irgendwie seitens der staatlichen Kunstsammlung in Dresden irgendwie die Wahl auf eins dieser Fotos fällt. Weil das sah schon echt mega hübsch aus und ist halt auch irgendwie mal was ganz anderes, wenn man dann mal von jemand anderem zurechtgemacht wird und da selber nicht ganz so viel Einfluss auf das hat, was da irgendwie im Gesicht an Kunstwerk entsteht. Nee, das war schon ganz cool. Und dann habe ich abends das gemacht, was ich Freitagabend relativ selten mache und was ich grundsätzlich viel zu selten mache. Ich bin mal wieder ins Kino gegangen und fand das richtig cool. Wir waren bei dem aktuellen Tribute von Panem-Film. Also für alle, die Tribute von Panem cool finden, absolute Schauempfehlung. Das übliche Phänomen, was gerade bei allen Kinofilmen passiert, es ist ganz schön lang, weil auch der Film
ich hab's bei dir schon in der Story gesehen
an dieser 3-Stunden-Marke. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist es eigentlich ganz cool. Also großer Tipp, wenn ihr ins Kino geht zu dem Film, dann geht vorher nochmal pullern. Das kann man euch eigentlich bei jedem Film gerade ans Herz legen. Es dauert 3 Stunden. Das war, ja, also ich ärgere mich immer, dass ich so selten im Kino bin, aber ich finde auch, es kommen so selten mal irgendwie Filme, wo man sich sagt, ja, den will ich jetzt unbedingt im Kino sehen. Zuletzt war ich ja bei Barbie gewesen bei den Filmnächten, das ist ja nun auch schon wieder fast ein halbes Jahr her oder ein Vierteljahr. Würde gerne öfter ins Kino gehen, aber irgendwie reizt es mich zu selten. Oder es sind dann halt die falschen Filme, also so bei Horrorfilm-Sachen ist es dann meistens irgendwie schwierig, jemanden zu finden, der da mitgeht oder der da auch so Interesse hat. Möchte ich aber wirklich in Zukunft öfter machen, um die Kinos auch weiterhin zu unterstützen, dass die auch da bleiben, weil nirgendwo, und es regt mich bis heute oft, gibt es, das sage ich jetzt bestimmt in diesem Podcast schon zum 10. Mal, so guten Nacho-Käse wie im Kino. Ey, warum füllt UCI das nie in Gläser und verkauft das im Supermarkt? Ich verstehe es nie, weil ganz ehrlich, die könnten sich ja sowas von ein zweites Standbein aufbauen damit. Und diese Käsesoße, die schmeckt nur im Kino so.
Also, ja, und die kriegst du selber so nie angemischt. Aber das Schöne ist, da sind wir quasi, ich möchte mal sagen, Geschwister im Geiste. Denn ich war gestern auch im Kino.
Inzest.
Du bist weiß, ich bin schwarz oder andersrum. Und zwar, ich war nämlich gestern auch im Kino. Jetzt war allerdings bei mir, nachdem ich deine Story gesehen habe, dachte ich mir, okay, also 3 Stunden am Abend, das hätte ich einfach nie noch mal ausgehalten. Deswegen habe ich mir den, da sind wir beim Thema Horrorfilm, habe ich mir den Film Thanksgiving angeguckt. vielleicht kurz umrissen. Thanksgiving, großer Feiertag, Amerika spielt in irgendwo in einer kleinen, klassischen Horror angelegten Stadt. Und da gab es an einem Thanksgiving-Abend eine Art sozusagen Sonderverkauf in dem Markt. Und bei diesem Markt sind aufgrund der Tatsache, dass dort alle diese billigen, tollen Black Friday-Preise wollten, ungefähr 10 Menschen ums Leben gekommen. Und ein Jahr später hat sich dann ein ominöser Mörder sämtliche Menschen vorgenommen, die dazu beigetragen haben, dass diese diversen Menschen dort gestorben sind. Heißt, da gab es irgendeine, die hatte unbedingt ein Waffeleisen. Also ist egal. War auf jeden Fall ein ganz lustiger Film. Ich saß mit insgesamt 3 Menschen in dem Kino. Also so privat war ich selten irgendwie da. Und muss auch sagen, ich brauchte eigentlich gefühlt nur einen Grund, um mir eben wirklich dieses XXL-Nacho-Ding zu holen. Natürlich mit 2 Marquesa-Nip und ich glaube einem Liter Fanta oder irgendeinem Scheiß dazu. Und ich dachte mir aber auch so, naja, nur das Ding holen ist auch ein bisschen traurig, auch wenn ich mich damit natürlich hätte ins Foyer setzen können. Und das war sogar eher meine Animation, diesen Film zu gucken. Und kann aber auch nochmal sagen, der Film war jetzt nie unbedingt das, wo du denkst, erinnere mich mit bestimmt in 2 Jahren nochmal dran. Aber auch hier die Tatsache, du hast die Leinwand, du hast den Sound, du hast die Atmo, du hast das Ganze halt irgendwie für trotzdem 8 Euro, was ich finde, was irgendwie ein okayer Preis ist, dafür, dass man ja trotzdem irgendwie ganz gut entertained wird und Nachos hat. Und insofern bin ich da komplett bei dir und würde trotzdem nochmal eine Brücke schlagen, zum Beispiel bei dem...
Ich muss auch kurz was ergänzen, bevor du vom Kino weggehst.
Ja.
Wir hatten noch ein Highlight und zwar, wir waren in Kaditz im Kino im Elbepark und Kaditz steht ja nun, sage ich mal, vor allen Dingen für eins, nämlich für sehr, sehr starken Konsum von Crystal Meth und sehr, sehr schlechte Familienkonstellationen, in denen öfter mal doch... Der Ronny, da ist er wieder, der Ronny gerne auch mal zuhaut. Also man muss sagen, es gibt viele, viele asoziale Menschen in Kaditz. Liebe Grüße nach Kaditz. Also wenn ihr dort wohnt und seid nicht so, dann seid ihr die löbliche Ausnahme. Aber dementsprechend kam natürlich auch so, sage ich jetzt mal nach 2/3 des Films, irgendwie ein Rotzbesoffener reingeschwankt in diesen Kinosaal, der wahrscheinlich vorher in einem anderen Film war. Und pöbelte rum, was ist denn das für ein Scheißfilm? Hat das 3-mal gerufen, ist dann wieder in Richtung Ausgang gegangen, hat den Lichtschalter gedrückt,
nein,
sodass im Kinosaal plötzlich Festbeleuchtung war und ist gegangen. Und ich dachte mir,
wirklich?
Ich dachte mir, alle regen sich jetzt hier auf, ich find's gerade tierisch lustig. Das hat mir jetzt gerade irgendwie diese ganze Gesamtsituation im Kino nochmal so richtig aufgemuntert, weil das ist mir in den ganzen Jahren meines Lebens noch nie passiert, dass irgendjemand besoffen in den Kinosaal kommt, das Licht anschaltet und wieder geht. Was für ein Boss-Move einfach. Ja, und dann hat sich irgendwie, alle haben sich aufgeregt und nach 5 Minuten hat sich dann mal jemand bequemt und ist einfach wieder runtergegangen, hat wieder auf den Lichtschalter gedrückt und dann hat man den Film einfach weitergeschaut.
Ey, okay, also Respekt. Also ich bin früher wirklich auch bestimmt locker 2-3 Mal irgendwie pro Monat ins Kino gegangen. Also wirklich oft. Aber das ist noch nicht mal mir passiert. Also du hast ja quasi noch den kompletten Event-Charakter vom Kino, der ja vermeintlicherweise angeblich ja verloren gegangen ist, aber bei dir auf jeden Fall nicht. Das ist stark. Mich würde trotzdem, auch wenn das jetzt nochmal ein kleiner Switch zurück ist, zu dem Thema Shooting, wie kam dort zum Beispiel jetzt trotzdem nochmal die Connection zustande? Weil ich glaube, das ist für viele Leute bestimmt trotzdem interessant, weil also zu mir kommen halt die staatlichen Kunstsammlungen nicht. Wer hätte es gedacht?
Tatsächlich über die Visagistin, die mich da geschminkt hat. Liebe Grüße an die liebe Resi von der Maskerade. Die hat auch ein ganz, ganz tolles Geschäft auf der Alaunstraße. Also wenn ihr euch für nachhaltige und biologisch abbaubare Kosmetik interessiert, gibt's dort auf jeden Fall was für euch. Unter anderem auch ganz, ganz viel biologisch abbaubaren Glitzer, was ja gerade ein großes Thema ist, weil der nicht abbaubare Glitzer ja verboten wurde. Und die hat mich einfach gefragt, weil die für diese Kampagne beauftragt wurde, quasi das Hair and Make-up zu machen. Und wurde dann so ein bisschen mit einbezogen, wen könntest du dir denn noch so vorstellen? Wir wollen eine möglichst diverse Kampagne, haben jetzt schon viele Kinder, Familien, Person of Color. Wie können wir das noch irgendwie cooler gestalten? Und da hat sie meinen Namen in den Ring geworfen und tatsächlich war dann auch sehr, sehr schnell der Wunsch da, das zu machen. Und dann haben wir das einfach gemacht. Also ich weiß auch jetzt noch nicht so richtig, was ich für diese Kampagne bekomme. Mir wurde gesagt, ich bekomme auf jeden Fall was und kriege darüber weitere Infos. Aber unabhängig davon bin ich ja bei so Fotogeschichten immer sofort dabei. Ich finde, also ich bin wahnsinnig faul darin, wenn es darum geht, mich irgendwie um Pressefotos oder sowas zu kümmern. Und bin immer froh, wenn jemand mal anfragt, ob er mich einmal mal fotografieren kann. Dann muss ich mich nicht darum kümmern und habe hinterher schöne Bilder. Ja, dementsprechend war da für mich jetzt auch gar nicht so die große Zögerung da, als ich gefragt wurde, möchtest du es machen, habe ich sofort ja gesagt und habe mich da auch sofort gesehen. Also wer repräsentiert denn noch oder noch mehr Puppentheaterausstellung als Lara Likör?
Ich finde das total klasse, aber eigentlich finde ich es so super, dass du es an der Stelle nochmal ansprichst, auch so wie das dieses Jahr ist. Ich finde wirklich, dass man, wenn man nett zu anderen ist oder auch da, ich sage jetzt mal, es wird ja auch einen Grund gegeben haben, warum sie dich angesprochen hat. Also das heißt, gerade wenn du dann, ich glaube, wenn du auch so einen Store hast, hast du ja mit Sicherheit auch mit anderen Künstlern oder sagen wir mal Kreativen zu tun. Und ich finde, das ist eigentlich irgendwie immer, finde ich, das schönste Kompliment, was du kriegen kannst. Das ist ja auch so, ich merke das jetzt auch wieder für nächstes Jahr für ein Booking. Also ich glaube, alleine 30% sind an irgendwelche DJ-Kollegen rausgegangen, die irgendwelche netten Empfehlungen rausgesprochen haben und haben gesagt, ey, du, pass mal auf, versuch's da mal hier bei dem Typen. Und also an der Stelle auch wirklich mal Grüße nochmal einmal mehr an den Hauskasper, an die Genossen Fett und an, oh Gott, jemanden habe ich jetzt noch vergessen. Egal. Jedenfalls zumindest das sind jetzt die mir schnell einfallen, denen ich einfach auch nächstes Jahr ein paar Veranstaltungen zu verdanken habe. Und das trifft's ja dann dort eigentlich genauso. Von daher, seid nett zu den Kollegen. Das kann sich durchaus bemerkbar machen. Und selbst wenn es sich nicht mit bemerkbar macht, sind es am Ende halt trotzdem einfach super Kollegen. Also finde ich irgendwie
und
cool.
Und abgesehen von, oder apropos nette Kollegen, muss ich natürlich noch von meinem Samstag erzählen, wo ich ja auf einer Privatparty gespielt habe, in Richtung Elbschlösser, dort in einer Privatwohnung, die wirklich sehr, sehr schön geschnitten war. Mit dem lieben Jim Moby bin ich dahin gefahren. Der hat mich quasi technisch unterstützt. Das heißt, der hat Anlage aufgebaut, sich ums Licht gekümmert, während der Veranstaltung sich drum gekümmert, dass ich nie völlig verdurste. Also das war schon mega. Ein sehr, sehr süßes Rundum-Paket, was er mir da geboten hat. Und wir werden auch im kommenden Jahr 2-3 Sachen gemeinsam starten, weil das einfach für mich, ich sag mal so, ich spiele so selten Privatpartys, einfach dem geschuldet, weil es für mich immer ein logistischer Riesenaufwand war. Und jetzt habe ich die Möglichkeit einfach zu sagen, hier, Summe X zahlt ihr on top und dann habe ich jemanden dabei, der sich um all das kümmert. Und das war wirklich sehr, sehr stimmig. Alles, was zu einer Privatparty dazugehört, war irgendwie dabei. Also während des Aufbaus, wir sind 19.30 Uhr angekommen, 21 Uhr sollte es losgehen und diese anderthalb Stunden für einen Aufbau waren schon auch wirklich gut. Währenddessen gab es natürlich spielende Kinder. Anders funktioniert ein Aufbau auf einer Privatparty auch nie, wenn da nicht gerade der Luftballon durch den Raum gekickt wird und man ständig Angst hat, dass diese Kinder irgendwie in die Anlage reinkrachen, dann ist es halt auch nicht dasselbe. Das Lustige war ja, dass Jim noch zu mir gesagt hat, was ich schön finde an dieser Party ist, dass hier keine Kinder spielen, während ich aufbaue. Und genau in diesem Moment kamen die auf die glorreiche Idee, mit dem Luftballon in unser Zimmer umzuziehen. Dann natürlich der obligatorische Polizeieinsatz, was so passiert, wenn man vorm Toten Sonntag sagt, wir schmeißen mal eine wilde Homeparty und bescheiden mal hier das ganze Viertel. Kam dann natürlich irgendwann die Polizeibehörde und meinte hier, jetzt mal ein bisschen leiser, ansonsten ist hier Schluss mit lustig. Und das Fazit aus der Nummer war, okay, wir ziehen einfach ins Zimmer weiter, dann schalten die so auf die Straße und haben dann, was auch ganz lustig war, ich habe es ja schon erwähnt, 1,5 Stunden haben wir aufgebaut vorher. Und dann hieß es, jetzt war die Polizei hier. Wir würden dann in einer Viertelstunde gern im Nebenzimmer weitermachen, weil wir
das wäre zweite Frage gewesen.
4 Stunden gebucht. Oh. Das war ein krasser logistischer Aufwand, dann innerhalb kürzester Zeit wirklich, also nochmal Props raus an Jim. Das war echt grandios, wie wir das dann geschafft haben, in kürzester Zeit so dieses DJ-Pult von A nach B zu verlagern und da irgendwie notdürftig eine Box schnell anzuschließen und dann ging der ganze Spaß weiter und die Energie der Leute war auch da, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt und es war eine mega Veranstaltung. Ich muss aber trotz allem sagen, so mit allem drum und dran ist es schon, ich weiß diesen Luxus immer wieder zu schätzen, den man hat, wenn man im Club gebucht wird. Weil du kommst, alles ist fertig und es geht los und du gehst wieder. So, das ist natürlich schon mal was anderes zu aufbauen, Logistik, spielen und dann wieder abbauen und dann wieder gucken, dass man da irgendwie sich auch losgeeist bekommt. Also ich finde, Clubshows zu spielen ist schon immer ein krasser Luxus im Vergleich zu Privatpartys. Privatpartys sind halt, bedeuten immer mehr Arbeit, aber ich finde, man kriegt bei Privatpartys auch viel, viel mehr zurück, viel, viel mehr Feedback von den Leuten. Also wenn jetzt alle, die an dem Abend zu mir gesagt haben, ich buche dich auch für meine Privatparty, tatsächlich mich anfragen, dann sind die 2 Privatveranstaltungen, die ich mir für 2024 als Maximum gesetzt habe, relativ schnell voll. Also wenn ihr für nächstes Jahr irgendwas plant im Privatpartybereich, dann fragt lieber jetzt an, als zu spät. Nee, war schon sehr erfüllend, aber ich bin auch trotz allem, kann ich nicht anders sagen, sehr, sehr froh, dass diese Privatveranstaltungen sich immer sehr im Rahmen halten. Also wie du das mal gemacht hast hier von wegen, das Jahr hat 52 Wochen und davon spiele ich 54 Hochzeiten, könnte ich mir wirklich nicht vorstellen.
Also jetzt so im Nachgang, also ist es wirklich komischerweise auch schwierig. Gut, das war halt der Zeit damals auch geschuldet und du hast es eigentlich schon richtig gesagt. Es ist halt wirklich, das ist halt wirklich ein mega Multiplikator. Also du hast halt wirklich, ich hatte mir dann irgendwann noch mal so eine, ich so als alter Statistik-Mark, habe mir dann irgendwann mal auch geguckt. Also ich habe pro Privatveranstaltung, die ich gespielt habe, wirklich ungefähr von immer im Schnitt so 3 Folgeveranstaltungen rausbekommen. Und da bist du natürlich auch wirklich relativ schnell in allen möglichen Ecken und bin da auch nach wie vor insofern dankbar, weil ohne diese ganzen Privatgeschichten ich halt damals auch nie in diese Clubgeschichte reingekommen wäre. Weil dann halt eben, logischerweise, wer hätte es gedacht, bei auch Privatveranstaltungen, die Menschen arbeiten ja auch irgendwas. So, und da hast du auch immer mal irgendjemanden, der in irgendeiner Firma arbeitet, in irgendeiner Eventbranche, auch dort, wo man es nicht denkt. Also, wenn ich dran denke, ich hatte eine Zeit lang in Frankfurt am Main immer relativ viel so eine echt auch sehr, sehr gut bezahlten Firmen-Events. Und die haben sich daraus damals ergeben, dass ich halt damals auf irgendeinem Landgasthof im tiefsten Thüringen gespielt habe, wo halt eine der 3 Kinder durch Zufall Frau vom obersten Chef in irgendeiner Eventfirma da war. Also so auch Kombinationen, wie es nie irgendwie man das gedacht hätte. Und ja, kann ich nur immer wieder sagen, also ich denke mir, das ist ja auch dann immer ein bisschen der Ansatz für das nächste Jahr, was jetzt die Planung bei mir war. Ich dachte mir, naja, wenn du zu sehr auf diese Clubbranche zu sehr gehst und dann irgendwann mal Feierabend ist, dann hast du halt auch verloren. Also so wäre es ja jetzt wirklich, bin ich ja auch ehrlich, bei mir zum Beispiel, wenn halt jetzt in Dresden, sagen wir mal, die 3 Big Player, die wir hier haben, sagen würden, nee, du, wir müssen unsere Läden zumachen oder wir haben keinen Bock mehr auf dich, ja, dann wäre erstmal Schicht im Schacht. Und deswegen ist es eben auch irgendwie wichtig, dass man hier und dort noch private Geschichten spielt. Natürlich immer unter der Voraussetzung, so wie du es auch gesagt hast, dass du halt Bock darauf hast. Aber es bockt halt dann schon automatisch, weil, wie du schon sagst, wenn du dir Mühe gibst und wenn du irgendwie den Zugang zu den Leuten kriegst, ist das natürlich 1000-mal dankbarer. Du hast, also es ist halt auch wirklich so, es gibt so Hochzeiten, die sind schon locker 10 Jahre zurück. Da kann ich mich noch dran erinnern, wie ich mit dem Brautpaar oder vielleicht auch noch mit ein paar anderen Leuten anschließend dort noch bei einem guten Whisky irgendwo zusammensaß. Und das sind so eine Momente, wo das natürlich meistens leider ein bisschen abgefuckter im Club-Business ist, wo du, wie du schon sagst, da ist einfach Feierabend jetzt hier, tschüss, geh nach Hause, bis zum nächsten Mal. In dem einen Club, sagen wir mal, etwas freundlicher, in dem anderen vielleicht nicht so sehr. Aber das ist, ich glaube, auch wirklich dieses Mittelding. Und deswegen freut es mich, dass du da auch echt wieder einen guten Abend hattest. Aber, boah, dafür Respekt für diesen schnellen Umbau. Ich kenne sowas dann zum Beispiel, wenn du draußen gebucht bist und auf einmal regnet es doch und man wusste das schon vorher und da hieß es, nee, wir gucken erstmal. Und dann bist du irgendwie abends 23.30 Uhr, denkst dir, scheiße, es fängt an zu regnen. Alle schnell irgendwo rein in irgendeinen Nachbarraum. Aber hat halt irgendwie auch so irgendwie Rock'n'Roll-Gedanken, an denen man sich dann halt doch auch lange gerne erinnert.
Du weißt halt genau an dem Punkt, wo dann die Party unterbrochen wurde und du dann wieder loslegst, ist die 10-fache Energie da bei den Leuten. Absolut. Weil dann erst recht.
Genau, dann erst recht. Und das, ja, das ist schon irgendwie geil. Also ich freue mich jetzt auch so im jetzt im Dezember habe ich auch nochmal 3 so Privatgeschichten, wo man jetzt natürlich vorher auch schon den Kontakt hat und da gibt es auch 2, die mich halt dann gezielt angefragt haben und dann auch eigentlich gesagt haben, eigentlich haben wir ja gar nicht damit gerechnet, dass du uns überhaupt antwortest oder irgendwas. Und also wenn dann die Freude so da ist, ist das schon irgendwie cool. Also ich weiß das dann auch wirklich immer sehr zu schätzen und denke mir, ja, das versucht man dann auch gerade manchmal, vielleicht wenn man so ein bisschen stressige Wochen hat und dazu gehört ja durchaus der Dezember, versuche ich da trotzdem irgendwie, dass man diese Wertschätzung hat und sich denkt, ja, es ist schon geil, wenn die einfach auch ihr sich drüber freuen, dass man dort an den Start geht. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem fantastischen Wochenende bei dir. Also nicht nur das, allgemein.
Ja, das war es definitiv und ich muss auch nochmal dazu sagen, das habe ich ja gar nie erzählt, diejenige, die mich da gebucht hat, die Gastgeberin quasi, die war ja so zuckersüß, die hat ja sogar I Love Lara Klebetattoos anfertigen lassen. Also da war wirklich alles auf diesen...
Geil.
Wir haben jetzt hier Lara Likör vor Ort getrimmt. Das war schon sehr, sehr süß.
Ey, das ist total... Ey, ich hatte mal... Das war zum Beispiel auch für mich... Also ich finde, kleine Geschenke an sowas kann ich mich wirklich megamäßig erfreuen. Wir hatten mal ein Brautpaar, hat mir mal einen Muffin gebacken, wo oben sozusagen, aber sehr, sehr detailgetreu, ein Foto von mir nachgestellt wurde. Also so mit Zuckerguss und mit solchen Pistolen. Also du hast einen richtigen Aufwand gesehen. Und als die mich dazu aufgefordert haben, ich sollte den essen, also es tat mir in der Seele weh, weil ich mir dachte, Alter, hier hat sich halt wirklich jemand übel Gedanken gemacht und ja trotzdem auch locker eine Stunde seines wertvollen Lebens geopfert, damit ich dort irgendwie eine Freude habe. Und deswegen, ach, das ist schön. Insofern habe ich zum Beispiel auch dieses Jahr, und das wäre eigentlich so, ach, das nervt mich immer so, wir sind mittlerweile immer so spät erst eingegroovt, aber egal. Und zwar, gibt es eigentlich bei dir so ein, anders, Weihnachten, Thema Weihnachtsgeschenke. Gibt es bei dir Leuten, wo du weißt, den schenkst du unbedingt was? Bist du gerne ein Schenker? Was ist so irgendwie dein Impuls dazu?
Also tatsächlich hasse ich nichts so sehr wie anderen Menschen Geschenke zu machen, abgesehen von den Menschen, mit denen ich in einer Beziehung bin. Also wenn ich in einer Beziehung bin, dann gibt es von mir auch random einfach mal so zwischendrin so kleine Aufmerksamkeiten. Und da habe ich auch immer gute Ideen, was ich schenken könnte. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich dieses Jahr mit meiner Familie darauf geeinigt habe, dass wir uns nichts schenken. Ich habe das vor meiner Familie so ein bisschen gerechtfertigt mit, dass ich ja immer noch beim Finanzamt ein bisschen was abbezahlen muss. Aber eigentlich ist die Grundintention, ich habe einfach keinen Bock, mir Gedanken für andere Menschen zu machen, wenn es um Schenken geht. Ich hasse das wie die Pest. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als zu Geburtstagen oder zu Weihnachten oder zu Ostern irgendwas schenken zu müssen. Hasse ich, wirklich. Also bitte schenkt mir nichts, dann muss ich euch nichts zurückschenken. Ich hasse es. Ich finde, es gibt wirklich, es gibt nichts Schlimmeres.
Aber ne, aber verspürst du so einen Druck? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass es bei mir gibt, ich merke, das ist dieses Jahr bei mir wieder so eine Phase. Es gibt so für bestimmte Leute, die werden wahrscheinlich auch sehr überrascht sein, dass die von mir was bekommen. Denke ich mir, ach glaube, Person XY würde sich da und darüber freuen. Und das passiert aber bei mir so alle 5 Jahre mal. Was bei mir aber im Gegenzug zum Beispiel aber auch noch nie war, ist dieses, dass ich da irgendwas zurück erwarte. Also es gibt ja wirklich Leute, die fühlen sich da irgendwie dann unter Druck gesetzt. Aber also ich kann das nochmal ehrlich sagen. Ich könnte, wenn ich 4-mal der Meinung bin, dass ich irgendeiner Person was schenken möchte, würde ich da ja auch noch ein 5. Mal was schenken, selbst wenn die mir 4-mal nichts zurückschenkt, weil ich das für mich gar nicht so als irgendwie wichtig empfinde. Weiß aber, dass es vielen Leuten damit ja irgendwie anders geht. Oder im Gegenzug, so habe ich es schon erlebt, dass ich natürlich auch schon netterweise mal Geschenke bekommen habe. Und ich dachte mir, ach cool, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Aber habe mich jetzt natürlich nie verpflichtet gefühlt, der Person XY auch was zu schenken. Und da sagen wir es mal so, und da rede ich jetzt natürlich nicht von einer Freundin, sondern da rede ich jetzt von jemandem, wo man einfach sagt, Mensch, guck mal, danke für die Geste. Und wo man dann aber gemerkt hat, okay, scheiße, Person XY hat 3 Monate später Geburtstag, man hat jetzt da nichts zu schenken. Und das wurde einem dann auch echt sehr, sehr oft unter die Nase gerieben. Naja, aber ich hab dir ja, und da muss ich sagen, sowas finde ich zum Beispiel mega scheiße, einfach weil ich wüsste, dass ich sowas selber nie machen würde. Und das aber auch aufrichtig so meine.
Ja, nee, geht mir genauso. Also ich vergesse sowas leider. Also ich weiß, das hören jetzt Leute, die mir Sachen geschenkt haben, nie gerne. Aber wenn mir was schenkt, dann habe ich das nach 5 Minuten auch wieder vergessen, von wem ich das habe. Also ich freue mich dann kurz über den Moment und bin da auch sehr glücklich. Aber ich bin, weiß ich nicht, wenn ich, also ich bin schon sehr
materialistisch.
Ja, danke, veranlagt. Aber eher bei Sachen, die ich mir selber kaufe. Weißt du, was ich meine? Also ich gebe sehr, sehr gern Geld für mich selber aus,
ja,
aber mir ist es absolut
ich.
Nicht wichtig, dass Leute Geld für mich ausgeben. Null. Ich freue mich darüber und bin dann auch happy und keine Ahnung, habe hier auch alles vollstehen mit irgendwelchen Sachen, die ich mal irgendwo geschenkt bekommen habe. Aber es ist jetzt nie so, dass ich dann jetzt nach einem Jahr noch sagen könnte, das habe ich von dem zu dem Anlass bekommen und das habe ich von dem zu dem Anlass bekommen. Und ja, irgendwas zurückzuschenken. Ich bin beispielsweise, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr froh, wenn meine Schwester bei so Sachen wie meiner Mutter oder meiner Oma bei den Geburtstagen da immer das Zepter so in die Hand nimmt und sagt, hier, ich kaufe das, das und das,
beteilige dich
mit der Hälfte und ich schreibe deinen Namen mit auf die Karte. So nach dem Motto, also ganz ehrlich, unemotionaler könnte es nie sein, aber das hilft mir so wahnsinnig, weil mir das sowas abnimmt, anstatt mir Gedanken zu machen. Es gibt auch Situationen, da sagen mir Leute, wie zum Beispiel meine Mutter, wir waren in einem Buchladen, die hat auf ein Buch gezeigt und hat gesagt, ich habe ja bald Geburtstag. Da habe ich mir das Buch halt geschenkt, so, ne? Also das war jetzt für sie wahrscheinlich nicht die große Überraschung, aber ich weiß auch genau, ihr nützt das mehr, als wenn ich mir jetzt selber Gedanken gemacht hätte, irgendein Buch geholt hätte, wo ich gesagt hätte, das klingt aber nach meiner Mutti hier. Lecker Kochbuch, das klingt dann nach meiner Mutti. Da hätte die sich, glaube ich, wesentlich weniger drüber gefreut, als wenn ich einfach das hole, was sie zu mir sagt. So, sowas hilft mir schon. Also wenn ihr von mir Geschenke erwartet, dann gebt mir bitte eine klare Ansage und ein klares Zeichen. Und dann kriegt ihr hinterher trotzdem nichts.
Ich finde, es wird halt auch manchmal irgendwie so ein bisschen falsch verstanden. Also das heißt, ich finde, man sein Gegenüber, also sei es jetzt Familie, sei es Freunde, sei es Freundin, whatever, man mag entsprechende Personen ja trotzdem sehr, sehr gerne. Also es wird ja dann, das ist ja, finde ich, das Nervige, es wird ja manchmal gleichgesetzt nach dem Motto, oh, der macht sich keine Gedanken darum. Also mag der mich wahrscheinlich nie oder hat gar keinen richtigen Bock auf mich. Nee, ich bin einfach schlecht darin. Also das kann man halt auch einfach wirklich so sagen. Also dieses wirklich bewusst hinsetzen, ne? Und sei jetzt kreativ für diese Person. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube auch allgemein, das fällt Kerlen auch trotzdem schwerer manchmal als Frauen. Also irgendwie haben da Frauen, finde ich, wirklich eine bessere Sensibilität für. Ich muss das auch sagen, als Beispiel an meine Schwester. Die wohnt nun wirklich am Arsch der Welt, kann man ja nicht anders sagen. Und sieht meine Mama nie halb so oft wie ich. Hat aber definitiv, wenn es um Weihnachten oder Geburtstage geht, immer die tausendmal bessere Ideen, wo ich dann wirklich echt leider wie so ein Kamel dastehe und denke mir so,
Weißt du, was das Geheimnis von solchen Menschen ist? Ich habe das nämlich mittlerweile durchschaut. Oh. Das Geheimnis ist die Notiz-App auf dem Smartphone. Die schreiben sich das einfach auf, wenn die im Gespräch, ohne Scheiß. Das ist eine mega Idee. Ich vergesse es auch immer wieder. Ich habe jetzt hier eine angepinnte Notiz. Ich habe ja die Notizen hier beim Podcast machen immer offen und da steht Geschenke. Ja. Da habe ich zuletzt am 17.10. was hinzugefügt. Das war auch der Tag, an dem ich diese Notiz erstellt habe und habe auch nie wieder reingeguckt. Und ich sehe das so, gerade und denke mir, das wäre eigentlich mega. Ich habe mir jetzt einen ganzen Adventskalender für meine Freundin gebastelt. Das, was ich hier in dieser Notiz drin habe, wäre mega für diesen Kalender gewesen. Ich habe aber nie wieder reingeguckt. Und ich sag dir, das ist einfach nur eine Sache der Organisation. Die schreiben sich das, wenn die im Gespräch irgendwas hören, schreiben die sich das einfach off. Wie so Stasi-Spitzel. Die schreiben sich alles auf, was in irgendwelchen Gesprächen relevant sein könnte. Und das ist ja dann wirklich so, ich habe ja schon Geschenke bekommen von, wie du schon sagst, tatsächlich komischerweise weiblichen Personen, eigentlich ausschließlich, die, also zum Beispiel auch von meiner Schwester, wo ich mal in irgendeinem Halbsatz gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr das und das zu machen und krieg dann dafür passend wirklich Geschenke.
Ja, geil, also, geil das ist das schon, ne?
Das ist wirklich unglaublich. Das ist, als würden die ein Tonbandgerät laufen lassen. Aber ich glaube, was auch ein bisschen mit reinspielt, sind ja auch so Algorithmen, weil wenn ich mich jetzt für irgendwas interessiere, dann ist natürlich Instagram nie blöd und zeigt das natürlich auch als Werbung den Leuten an, die sich Gedanken darüber machen, zu gewissen Zeiträumen wie Weihnachten oder meinem Geburtstag, was sie mir schenken könnten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das da auch nochmal mit reinspielt, dass die Algorithmen eben da helfen. Wie oft habe ich schon irgendwas angezeigt bekommen, wo ich mir dachte, ich krieg so viel Werbung für lustige Zylinder. Ohne Scheiß.
Wirklich?
Ja, und ich nie fällt mir jemand ein, dem ich sie schenken könnte.
Also würde mir auch komplett abgehen. Nee, also das stimmt, du hast recht. Ich denke mir auch so, Mensch, guck mal, es gibt so viele Wigs und Perücken, die ja wirklich in bester Form und bester Qualität angeboten werden. Ich denke mir aber so, naja, sorry. Also als würde ich Leute kennen, die freiwillig Perücken tragen.
Quatsch. Der Einzige, der es brauchen könnte, wäre der Hauskasper und seiner Rolle als DJ Spotify. Aber sonst, wer trägt denn gepflegte Perücken aus unserem Freundeskreis?
Auch eine Figur, die sich sehr gut durchgesetzt hat. Nicht.
Sehr gut gealtert.
Aber ey, ne, okay, also lass zum Ende nochmal feststellen. Also ich freue mich wirklich megamäßig über Geschenke und es ist auch wirklich cool, was geschenkt zu bekommen. Also das kann ich nie absprechen. Ich schenke sogar persönlich auch sehr, sehr gerne. Allerdings muss dann wirklich einfach mal dieser One-in-a-Million-Moment kommen, wo ich mir denke, dass ich wirklich für die Person mir gegenüber was habe, was der wirklich richtig gut gefällt. Und nie, wo ich nur denke, das könnte okay gehen. Weil das ist dann auch ein Scheißgefühl.
Ich finde es immer scheiße, wenn du auf den Geburtstag eingeladen bist und dann so auf Krampf, auf dem Weg dorthin nochmal im Rewe schnell eine Schachtel Milka, vielen Dank und einen scheiß Blumenstrauß.
Milka, vielen Dank.
Es ist ja trotzdem süß und die Leute freuen sich ja trotzdem auch, ne? Aber ich finde, sowas ist eher angemessen. Keine Ahnung, als ich letztens bei der Wiedereröffnung von Boys war, da fand ich das völlig angemessen, auf dem Weg dorthin noch irgendwo einen Blumenstrauß zu besorgen, ja, weil es einfach so gehört. Aber wenn das jetzt so ein Geburtstag ist, dann wisst ihr ja eigentlich schon irgendwie auch was schenken, was eine gewisse Persönlichkeit ausstrahlt. Und das macht halt Milka, vielen Dank, nur wirklich, nee. Also, das ist halt wie das obligatorische Merci für einen Babysitter statt Geld. Ich weiß nicht, das hat sich ja Gott sei Dank auch irgendwie so ein bisschen ausgebürgert wieder. Aber ich habe noch ein Thema auf dem Zettel, das müssen wir auch, jetzt sind wir schon bei einer Stunde 14, Stunde 15. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Thema besprechen, weil ich glaube, das altert relativ schnell. Und zwar habe ich mich gefragt, das war ja jetzt auch an diesem Wochenende die große Wolf of Wall Street Party. Also wer in Dresden Social Media benutzt hat, hat definitiv Werbung dafür gesehen. Weißt du, was meine Frage dazu war? Wie verhält sich das eigentlich mit Markenrecht zu Partys? Weil man sieht ständig Squid Game Partys, Barbie Partys, Wolf of Wall Street Partys. Und ich denke mir so, kommen da nie irgendwann mal die Rechteinhaber und cashen dafür ab? Also das muss ja, du kannst ja nicht einfach so einen Namen benutzen, oder?
Also das ist wirklich insofern schwierig. Also entweder, wahrscheinlich haben viele dieses Party-Ding gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich kann jetzt an einem aktiven Beispiel sagen, und zwar Thema Coyote Ugly Parties. War Anfang der 2000er so ein Ding. Und ich weiß, da gab es zum Beispiel auch jemanden, der sich sozusagen das als Partymarke hat schützen lassen. Und jetzt war natürlich irgendwie gefühlt, jeder Dorfdisco hat gesagt, Mensch, guck mal, wir haben hier halbnackte Mädels, wir trinken gerne Alkohol, lass die mal halbnackt tanzen. Also Coyote Ugly Party. Und ich weiß, dass die Leute abgemahnt wurden. Und zwar mussten die 8.000 Euro bezahlen, weil die einfach den Namen Coyote Ugly benutzt haben. Und ich gebe dir recht, bei The Wolf of Wall Street ist es ja zumal auch wirklich so, dass die ja sogar das Originalbild verwenden. Also es ist ja jetzt nicht mal irgendwie eine Abstraktion, sondern es ist wirklich nur das. Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass das eher so eine Art Grauzone ist, wo man einfach hofft, dass halt einfach das niemand mitkriegt, wenn hier so eine Party unterm Radar irgendwo läuft.
Also ich finde es auch immer wieder spannend, wenn ich so sehe, wie viele 90er, 2000er Partys mit Super Mario werben. Weil ich mir denke, oh, hier gab es in der Neustadt eine Pizzeria, die hat diesen Fehler gemacht und hat Super Mario draußen drauf gedruckt. Ich sag mal so, die hatte einen halben Monat offen und war dann wieder dicht, weil Nintendo da wirklich gar keinen Spaß versteht. Und ich träume, seit ich auflegen kann, weil ich damit groß geworden bin, von einer Harry Potter Party. Warum nimmt da nicht mal ein Veranstalter das Risiko auf sich und sagt sich, hey, Harry Potter, das sind ja nun wirklich keine mit einer großen Rechtsabteilung. Lass das mal machen.
Genau.
Das wünsche ich mir wirklich, einmal im Leben auf so einer Party mit Butterbier und Harry Potter Motto aufzulegen. Es wäre schon ein Träumchen. Aber ich habe das Gefühl, an der Zahl der Harry Potter Partys, die ich bis jetzt in meinem Leben mitbekommen habe, nämlich genau null, dass es einfach da wirklich keinerlei Möglichkeiten gibt, irgendwelche Lizenzen für zu erwerben. Selbst wenn man es denn versucht.
Ich denke mal, es ist vielleicht, aber wie du sagst, es ist einfach zu nischig. Es ist zu Indie.
Dann, genau, Harry Potter, das kennen nur die Nerds, genau, die Herr der Ringe.
Genau, das läuft so unterm Radar. Nee, aber also mein Tipp ist einfach, ich glaube, das ist so ein Ding, naja, das machen wir jetzt einfach mal und hoffen mal, dass das niemand groß mitbekommt. Also so.
Also wie Partys vorm stillen Feiertag, was dieses Jahr halt wirklich niemanden gejuckt hat und alle haben einfach ihre Veranstaltungen normal durchgezogen. Ich weiß noch, die letzten Jahre, das war immer so ein Ding, vor Corona hat jeder eine übelste Platte gemacht. Ah, können wir das machen? Und dann machen wir das ab um eins als Privatveranstaltung. Und da wurden immer übelst die rechtlichen Schlupflöcher noch und nöcher ausgenutzt. Und jetzt denkt man sich einfach so, ach, fuck it.
Genau, jetzt gibt's
halt eine Strafe.
Jetzt gibt's halt ein großes, naja, fickt euch, der Laden ist voll, die Musik ist laut.
So schlecht geht's der Gastro.
Genau, lebt damit. Ach, nee, ey. So, ich überlege gerade, was steht bei dir jetzt eigentlich so am Wochenende an oder so in der nahen Zukunft?
Ja, also, so wie jetzt aktuell aussieht, ist alles gerade noch ein bisschen in der Schwebe. Ich bin da gerade noch ein bisschen am Diskutieren, weil es da eine Veranstaltung gibt, die ja, kurzfristig abgesagt wurde, aber auf jeden Fall bin ich am Donnerstag im Luden in Dresden am Start. Also wenn ihr heute den Podcast hört, abends geht's in den Luden, sehr gerne, wenn du jetzt noch einen besseren Gegenvorschlag hast. Und am Freitag spiele ich anlässlich des Welt-AIDS-Tags in der fantastischen Horstbar unweit des Ludens. Also ich muss mich eigentlich an diesem Wochenende wirklich nur so in einem Umkreis von 20 Metern bewegen.
Mega.
Und dort gibt's Vorurteile wegknutschen, heißt die Party. Queer as Horst Special Edition und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Also wenn ihr Bock habt, kommt da rum. Es ist jetzt nicht so eine trockene Aufklärungsveranstaltung, sondern es gibt zwar gratis Kondome, kann man eigentlich immer gebrauchen. Bitte verlanzt euch nicht fort. Ich kenne viele unserer HörerInnen. Bitte tut's nicht. Holt euch die gratis Kondome. Die Party hat einen freien Eintritt. Ich lege auf und es gibt auf jeden Fall noch Special Shots. Es gibt hier und da was zu naschen. Also da ist wirklich, ich sag mal so, das ist ein rundum rundes Ding und das zu einem kostenlosen Eintritt. Und wenn ihr Bock habt, lasst auch nochmal einen Fünfer irgendwie knisternd in die Spendendose flattern, weil ich sag mal so, ich arbeite jetzt mit der AIDS-Hilfe, die das Ganze irgendwie ausrichtet, auch schon seit einigen Jahren zusammen und die machen wirklich, wirklich coole Sachen, was jetzt so Prävention angeht, nicht nur von HIV-Themen, sondern halt alles, was so Geschlechtskrankheiten angeht. Und ich muss ehrlich sagen, auch ich hab mir da in der Vergangenheit in mancher Situation viel zu wenig Gedanken drüber gemacht und es ist gar nicht so schlecht, sich ab und zu mal damit auseinanderzusetzen, was denn an der schönsten Sache der Welt auch mal hier und da schiefgehen kann, wenn man da ein bisschen zu wenig umsichtig ist. Es gibt mehr zu verlieren als Schwangerschaft und Unterhaltsklagen. Passt auf euch auf und kommt vorbei am Freitag. Und am Samstag habe ich vermutlich frei. Ich weiß es noch nie genau.
Ich bin am Freitag bei Haus Kasper seiner privaten Weihnachtsfeier eingeladen. Hoffen wir mal, dass ich nächste Woche noch lebe. Und ansonsten, habe ich sonst noch was zu sagen? Ich überlege gerade. Nö, eigentlich soweit nicht. Ich finde wirklich sehr, sehr
tolle. Arbeitet die Schlauch-Anna noch beim Haus Kasper?
Bitte? Ja, die Schlauch.
Arbeitet die Schlauch-Anna? Oh, dann sagt der Schlauch-Anna mal ganz liebe Grüße.
Ich werde der Schlauch-Anna ganz, ganz viele Grüße in den HK-Store rauslegen. Und dann mache ich das, was ich letztes Jahr machen wollte, das kann ich auch noch sagen. Und zwar mache ich eine kleine Weihnachtsmarkt-Tour, aber für mich selber. Also das heißt, ich werde nächste Woche genau 5 Städte besuchen. Angefangen in Leipzig, dann geht's weiter nach Erfurt, nach Nürnberg, nach Berlin. Und dann final nochmal, Gott, irgendwo anders ging es auch nochmal hin. Ich glaube Hannover oder so. Also auf jeden Fall wollte ich dieses Jahr einfach mal ein paar andere Weihnachtsmärkte sehen. Und dann komme ich hoffentlich gut beschwipst nächste Woche wieder zur Podcast-Aufzeichnung.
Gut beschüttet.
Zurück.
Aber wenn wir das, also wenn die Leute das jetzt hören, hast du ja gestern quasi auch den Dresdner Striezelmarkt feierlich eröffnet. Und ich sag mal so, ich kenne da jemanden, der kommt auf jeden Fall vorbei. Also, da haben wir nächste Woche viel zu besprechen.
Okay, dann bis dahin und ja, liebste Lara, ich wünsche dir viel, viel Spaß und die letzten Worte gehen wie immer an dich.
Ja, das war die große XXL-Inzest-Folge von Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Folgt uns auf den Socials, @werausschenkt, @laralikör und @dcmarkhome. Außerdem, wenn ihr es noch nicht getan habt, knallt uns den Kalender voll und bucht uns beide für das nächste Jahr für eure Privat- oder Club-Geschichte oder natürlich Open-Air oder Festival oder noch größer. Wir sind für alles zu haben. Schickt uns da gerne Anfragen, denn es sind schneller unsere Kalender voll, als wir uns umgucken können. Ja, ich glaube, das reicht eigentlich auch für diese Woche. Ich will das jetzt hier nie unnötig in die Länge ziehen. Gebt uns 5 Sterne bei Spotify, verfickte Scheiße nochmal. Und fühlt euch von mir in ein vollgewichstes Taschentuch eingewickelt. Bis nächste Woche.